Einen schönen guten Abend. Geht's Ihnen gut? Ja, Ihnen geht's gut, wunderbar. Haben Sie in Ihrem Umfeld beratungsresistente Menschen? Arbeitsumfeld? Bestimmt, oder? Kennen Sie, also das Menschentyp, beratungsresistent, da gibt's ja die sich nicht sagen lassen. Da gibt's die Wirtnischtler, kennen Sie die? Wird nischt, wird ja sowieso nischt. Dann gibt's die Abwinker, ach, hat ja eh alles keinen Zweck. Dann gibt's die eh schon alles Wisser, die Schulterzucker, was will man machen? Man kann ja eh nischt machen. Dann gibt's die onkelhaften Bescheidwisser, die haben meistens auch Anzüge an. Auch in Medien viel vertreten. Und wenn die dann noch in Ämtern arbeiten oder bei Medien oder ein politisches Mandat haben, dann wird's, finde ich, schwierig. Ich lasse mich ja gerne mal beraten oder lasse mir gerne mal was erzählen, vielleicht auch von Wissenschaftlern. Die müssen allerdings cool sein, das müssen fitte Typen sein, die müssen sympathisch sein. Einen von denen haben wir heute hier. Warum lassen wir uns was erzählen? Ich denke, nur so geht Kommunikation. Und ich bin ja immer wieder überrascht, was ich nicht weiß. Ich weiß so viel nicht. Was mache ich dann mit den Fakten? Da muss ich mich austauschen. Das wollen wir heute machen. Wir können das Prinzip Fingerzeig machen und sagen, die sind doch schuld, hier der vom Amt für Bildung, der ungewiss ist schuld, oder der Sozialamt, die müssten mal was machen, oder hier der Börsch, Stadtplanung, die müssten da mal, oder die Merkel, die da oben, oder die anderen eben, da liebe Herrgott oder was auch. Ja, aber wenn wir ins Gespräch kommen, dann merken wir vielleicht, also ich merke, dass die Welt doch nicht ganz so einfach ist und die Antworten auch nicht so einfach. Wir werden heute Fragen stellen und ich weiß nicht, ob wir Antworten finden, aber ich freue mich auf den Vortrag von Professor Dr. Marcel Helbig. Wo ist er? Da ist er. Ist ein angenehmer Typ, selber Vater, wohnt in Erfurt, kann man ja nicht von jedem sagen, ist aus Berlin wieder zurückgemacht nach Erfurt und fühlt sich wohl. Und hat geforscht. Und als er in diesem Jahr im Mai diese Studie vorgestellt hat, also nicht diese, aber die Studie, wie brüchig ist unsere soziale Architektur in unseren Städten, Segregation in 74 deutschen Städten, dann hat er wahrscheinlich gedacht, jetzt gibt's einen Aufschrei und jetzt kommen sie alle zu mir und wollen was von mir. Null. Es ist relativ wenig passiert. Ich glaube, das Amt für Bildung war einer der ersten, die jetzt gesagt haben, wir wollen jetzt mal was machen, wir wollen darüber reden. Wir spüren einen gewissen Druck, nicht nur in dieser Stadt. Und Druck ist ja manchmal gut. Was machen wir mit dem Druck? Erstmal reden. Das wollen wir heute versuchen. Doch zuvor freue ich mich auf auch neue Informationen. Sozialräumliche Ungleichheiten in Erfurt klingt irgendwie so harmlos, aber es ist schon ein Hammerproblem. Und ich freue mich auf den Hammertypen Marcel Helbig von der Universität Erfurt noch und wieder und vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Herzlich willkommen.
Danke. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Saal mal überhaupt mal vortrage. Überhaupt in diesem Haus. Also früher, wo man klein war, hat das irgendwie noch ganz schön Respekt vermittelt. Vielleicht ist das Bashing auch ein bisschen zu hart gegen alle. Also das Problem ist nicht, dass niemand irgendwie darauf reagiert hätte. Manche haben es auch ein bisschen überzogen. Also wenn man manche mediale Berichterstattungen, die vielleicht der ein oder andere auch gesehen oder gehört hat, dazu wahrgenommen hat, da sind doch auch einige Journalisten, die quasi das, was ich gesendet habe und was am Ende rausgekommen ist, ein bisschen übers Ziel hinausgegangen. Was haben wir eigentlich gemacht? Was wir gemacht haben, ist uns anzuschauen, wie stark die deutschen Städte gespalten sind. Wie verteilen sich, und über diese Gruppe können wir nur Aussagen treffen, nämlich über Arme, wie verteilen sich Arme in den deutschen Städten? Weil Daten von Armen haben wir relativ viel Zugang dazu, weil die wollen ja was, also kann ich auch die Daten von denen bekommen. Und was wir uns angeschaut haben, ist eben für 74 Städte, wenn man sich mal ein Beispiel Erfurt sich anschaut, wir haben da haben wir zufälligerweise auch 74 oder 75 Stadtteile und zu diesen Stadtteilen wissen wir eine ganze Menge. Wir wissen, wie viele SGB-II-Empfänger leben da, wie viele Kinder unter SGB-II, wie viele Ausländer wohnen in bestimmten Gebieten, wie groß ist die Bevölkerung, wie ist die Altersverteilung, das wissen wir alles. Und das wissen wir nicht nur für Erfurt, das wissen wir über viele Städte. Und es ist auch, glaube ich, falsch, irgendjemanden hier vorzuwerfen, dass man die Probleme, die wir hier oder die ich hier thematisiere, dass man die nicht auch gekannt hätte. Das war schon der erste Sozialstrukturatlas den die Stadt selber hat erstellen lassen oder selber erstellt hat, hat genau die Problemlagen noch auf einem anderen Niveau auch schon klar gemacht und die Handlungsbedarfe wurden 2001 vor allem Berliner Platz und Ried angesiedelt, aber die gleichen Handlungsbedarfe haben wir heute auch noch. Das, was diese Studie mal anders gemacht hat, sie ist mal rangegangen und hat einen Vergleich gezogen. Und dann hat man erst mal gesehen, wo stehen wir eigentlich zum Rest. Und ich glaube, das Erschrecken war eigentlich erst dann da, wo man gesehen hat, dass eigentlich Städte, die man als sehr sozial gespalten wahrnimmt oder ja vielleicht auch so ein bisschen so prototypisch dafür stehen, weil es da eben eher um Reichtum geht, also zum Beispiel Frankfurt oder München, also dann gesehen hat, oh, die sind gar nicht so gespalten, es sind eher die Ostdeutschen und vor allem eben auch Erfurt, das so stark gespalten ist. Was mich als Soziologen als erstes gewundert hat, das war erstmal die Frage, wieso ist denn das überhaupt wichtig? Wieso ist das eigentlich wichtig, dass wir eine gewisse soziale Mischung nicht nur in dieser Stadt, sondern eigentlich in allen Städten haben? Jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen plakativ auf der einen Seite quasi die Plattenbauten, auf der anderen Seite so die Vorortlagen. Ich will jetzt auch nicht jetzt in die Tiefe gehen, aber wir können ganz klar sagen, wir haben so etwas wie schulische Entwicklungsmilieus, die, wenn zu viele Arme in eine Schule kommen, ist das mit Verhaltensproblemen, aber auch schon beim Schulstart mit Sprachproblemen verbunden. Und es ist einfach schwieriger, in dieser Schule mit den gleichen Ressourcen zu den gleichen Ergebnissen zu kommen, beziehungsweise manchmal allein das Problem, dass der Lehrer eine Klasse nicht zur Ruhe bekommt, weil da bestimmte soziale Normen nicht so gelten, wie in einer Schule im akademischen Milieu, wo bitte danke zum normalen Alltag gehört. Ein zweiter wichtiger Punkt, den ich hier thematisieren will, ist, dass diese Stadtteile auch wenig Ressourcen zur Selbsthilfe haben. Also wir brauchen da nicht hingucken und sagen, halt mal mehr zivilgesellschaftliches Engagement und da muss irgendwas von sich selber kommen. Das wissen wir aus vielen Studien, da ist nicht viel. Wir haben eher quasi in den Stadtteilen, wo wir es nicht so stark brauchen, ein viel stärkeres Engagement, als das da der Fall wäre. Die einzige Message, die ich eigentlich machen will, wenn zu viele Arme sich ballen, dann wirkt sich das auf die Bildungschancen vor allem jedes Einzelnen aus. Und umso stärker die Ballung ist, umso mehr, und das ist, glaube ich, die wichtige Nachricht, Potenziale verschenken wir dann auch damit. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das muss man immer mit thematisieren bei der ganzen Geschichte, umso stärker die Spaltung, umso stärker ist nicht nur die Ballung von Armen, sondern es ist auch umso stärker ist die Ballung von Wohlsituierten oder vielleicht sogar Reichen. Und das führt dann auf der anderen Seite dazu, dass man sehr starke soziale Netzwerke hat, ressourcenstarke Netzwerke, die dann auch eben dazu führen, dass eine Schwimmhalle nicht in Süd weggenommen wird, sondern in Nord, wenn diese Entscheidungen halt quasi stehen, weil das ist es auch jene, die über solche Dinge mitentscheiden. Natürlich auch die schulischen Entwicklungsmilieus, ich habe es kurz eben angerissen, wenn ich eine Klasse habe, wo in der ersten Klasse schon fast alle Buchstaben schreiben können und die Hälfte schon rechnen kann, dann hat es der Lehrer etwas leichter und das ist, wird sich über den ganzen Schulverlauf weiter zeigen. Und das ist wirklich nur dieser Aspekt Bildung, wo ich mich firm fühle. Wir reden noch gar nicht über den Kontakt mit anderen Schichten, mit anderen Schichten in Kontakt zu kommen, um überhaupt noch ein Verständnis für die anderen noch zu haben. So, als quasi deshalb sind diese Punkte wichtig. Was haben unsere Ergebnisse gezeigt? Es ist relativ schwierig, 74 Städte, die völlig unterschiedlich sind in ihrer Größe, in ihrer Zusammensetzung in der Art und Weise, wie Nachbarschaften geschnitten sind. Das ist eigentlich auch eine kommunale Aufgabe, für die jede selber verantwortlich ist. Und das muss man immer natürlich ein Stück weit mitdenken, wenn man diesen Vergleich halt zieht. Die Sozialwissenschaftler haben sich irgendwann mal ausgedacht, dass es sowas wie einen Segregationsindex gibt, der nichts anderes macht, als die Ungleichverteilung bestimmter Gruppen zu beschreiben. Und ein Segregationsindex, der kann gehen von 0, das wäre eine komplette Gleichverteilung, das ist mal bezogen auf Arme, und 100, eine komplette Ungleichverteilung. Dass man ein Gefühl hat, Verteilung von Armen in den USA, in den Städten liegt so bei 43 bis 47. Wir hatten auch schon mal sowas mit 96, das war zu Zeiten der Apartheid in Südafrika, die Verteilung von Weißen, die fast nur in ganz, ganz wenigen Gebieten waren. Und jetzt gucken wir uns halt die deutschen Städte an. Und das über einen längeren Zeitraum. Also das ist erstmal nur die begonnen mit den westdeutschen Städten so um 85. Wir sehen da gerade gerade mal einen Wert von rund 19, was relativ Gleichverteilung ist. Das zieht sich auch bis zum Ende der 80er Jahre, dass wir eine relative Gleichverteilung von Sozialhilfeempfängern in diesem Fall haben. Und dann beginnt es so langsam, Anfang der 90er Jahre, dass so die Schere sich so langsam öffnet. Das ist wirklich ein Durchschnittswert über alle Städte, die natürlich in sich noch unterschiedlich sind. Und was dann, und hier ändert sich dann auch die Statistik, was dann passiert, das ist dann quasi Einführung der Hartz-Gesetzgebung und eine neue Messung von Armen, nämlich über das SGB II. Was wir dann sehen ist, und das war für mich der erste überraschende Punkt, dass die ostdeutschen Städte schon auf einem höheren Ausgangsniveau beginnen. Und wenn man so ein bisschen die Forschungslage so kurz nach der Wende kennt, waren eher die Beschreibungen, wir haben eine sehr gleiche Verteilung von Einkommen, von Bildung über die Stadt. Es war eher so, dass die heute benachteiligten Gebiete, für Erfurt weiß man es nicht ganz genau, weil da die Datenlage nicht so doll ist, aber Magdeburg zum Beispiel war es so, dass eher die Plattenbauten positiv selektierte soziale Gruppen hatten als negativ. Also ich meine, das waren die einzigen, wo wir fließend Wasser und Heizung und dergleichen hatten und die Innenstadtlagen waren halt eher schlecht aufgebaut. Sondern es ist innerhalb von 10 Jahren, also bis 95 können wir sagen, sieht das alles noch im Osten relativ gleich aus. Innerhalb von 10 Jahren haben wir eine größere Ungleichverteilung in den Stadträumen im Osten, was für mich die erste Überraschung war. Zweite Überraschung, die da auch mit einherging, dass nicht Hartz IV quasi der Auslöser des Ganzen war. Vielleicht war es ein Katalysator, der dazu geführt hat, dass das vielleicht stärker noch angestiegen ist. Aber wir haben Ungleichheiten vorher im Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfesystem genauso gehabt. Was jetzt passiert in den westdeutschen Städten, also wirklich kumuliert, bis 2009 ist das ungefähr ein Level, steigt es an und seitdem ist es etwa ein Level. Aber wir sehen in den ostdeutschen Städten einen ungebrochenen Trend zu immer stärkerer Segregation. Wir sind ja mittlerweile bei einem Wert von ca. 32 im Schnitt im Jahre 2014 angelangt. Und Erfurt liegt deutlich drüber und lag das auch schon vorher. Und wir haben in Erfurt eher einen Wert jetzt von knapp 40. Das bedeutet, 40% aller Armen müssten umziehen, das sagt dieser Index eigentlich auch, müssten umziehen, um eine Gleichverteilung über die Stadt zu erreichen. Und das ist nur der eine Teil der Geschichte daran, dass Erfurt ohnehin auch schon 2005 sehr stark sozial gespalten war, dass es seitdem nochmal zugenommen hat. Wenn man sich nur dann die Kinder in die SGB-II-Leistungen beziehen, anschauen. Ich habe hier mal einige Städte ausgewählt, ganz oben Rostock. Und wir sehen hier, dass wir bei den Kindern, das heißt alle unter 15 Jahren, die von Hartz-IV-Leistung, SGB-II-Leistung leben, dann sehen wir sogar für Erfurt und Rostock einen Wert von 50. Das heißt, die Hälfte aller SGB-II-Kinder müsste in diesen Städten umziehen, um eine Gleichverteilung zu erlangen. Und das sehen vor allem, wenn wir uns die ersten Städte angucken, sind fast ausnahmslos ostdeutsche Städte. Also es ist Schwerin, Potsdam, Jena, Halle, Berlin, wenn man es dazu zählen will, Weimar. Und dann kommt erst Kiel als erste westdeutsche Stadt. Also wir haben hier ein ganz klares Problem in den ostdeutschen Städten. Und nur als ein wichtiger Fakt, wir haben hier unten die Armenhäuser Westdeutschlands, wo wir eigentlich eine relativ gleiche Verteilung haben. Also Gelsenkirchen, Bremerhaven, Offenbach, die alle eine Kinderarmutsquote über die ganze Stadt von über 30% haben, aber das relativ gleich verteilt. Das wäre soweit erstmal noch kein Problem. Auch so eine Segregationsindiz ist noch kein Problem, wenn ich gleichzeitig eine geringe Armutsquote insgesamt bei Kindern habe. Aber wir haben in Erfurt keine niedrige Kinderarmutsquote. Und so führt auf der einen Seite eine hohe soziale Segregation plus einer hohen Kinderarmutsquote zu folgendem Phänomen, nämlich den Anteil von Kindern, die in einer Nachbarschaft wohnen, die über 50% arme Kinder hat. Das ist ein bisschen kompliziert, aber heißt nichts anderes. Wir haben einige Nachbarschaften in Erfurt, wo über 50% aller Kinder in Armut leben oder von SGB-II-Leistungen leben. Und das trifft insgesamt auf ungefähr 13% aller Kinder in dieser Stadt zu, dass sie in solchen sozialen Brennpunkten, ich glaube, den Begriff kann man verwenden, macht zumindest auch der Städtetag an dieser Stelle, leben. Und das ist genau das, was ich eingangs gesagt habe. Da geht es tatsächlich um Bildungschancen, um gleiche Teilhabe, die dadurch ganz stark gehemmt wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich Gebiete, wo wir fast frei sind von Kinderarmut, wo wir fast kein einziges Kind mehr haben, das von SGB-II-Leistungen halt lebt, was natürlich ganz, ganz andere Chancen hat. Hier nur ganz kurz als ein Beispiel. In Jena haben wir das nicht, obwohl die soziale Segregation auch da sehr hoch ist. Und das hängt damit zusammen, dass die Kinderarmutsquote in Jena insgesamt relativ niedrig ist, dass so eine Ballung dann eben nicht zustande kommt. Wenn da die SGB-II-Quoten insgesamt hochgehen würden, die Hartz-IV-Quoten hochgehen würden, dann würde Lobeda und Winzerlaa genau die gleichen Probleme bekommen. Hier nochmal ganz kurz als letzten Punkt dazu dargestellt, wo das am stärksten auch zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dann sehen wir eigentlich auch fast ausnahmslos die ostdeutschen Städte, wo das auch einen stärksten Anstieg gehabt hat. Da stellte sich dann vor allem die Frage dann, warum jetzt eigentlich die ostdeutschen Städte? Warum ist das hier so ausgeprägt, dass Arme sich in die einen Gebiete und die Nicht-Armen in die anderen Gebiete aufteilen? Und das ist nur ein Teil der Geschichte gewesen, weil es gibt auch Ausnahmen. Und die beiden großen Ausnahmen, das ist nochmal eben diese Segregationsindizes von vorhin dargestellt. Auf der einen Seite halt mit Schwerin, Rostock, Erfurt sehr hohe Werte. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch Magdeburg, Dresden und teilweise auch noch Chemnitz und Leipzig, die bei Weitem nicht so stark gespalten sind in Arm und Reich in der Stadt. Und das Gleiche sieht man auch, wenn man sich die Entwicklung anguckt. Also der Anstieg war in Dresden und Magdeburg weit unterdurchschnittlich und auf der anderen Seite in Potsdam, Rostock, Schwerin, Halle, Leipzig und Erfurt viel größer. Und da haben wir lange darüber nachgedacht, was kann das denn sein? Und am Ende war die Lösung doch einfacher, als man eigentlich dachte. Es ist eigentlich die Gründe für diese unterschiedlichen Pfade, die Dresden und Magdeburg genommen haben, sind im Krieg zu sehen in der Weise, dass die alten Strukturen einfach kaputt gebombt wurden. Das heißt, die Innenstädte wurden fast vollständig ausgelöscht und auch insgesamt vom Stadtgebiet bis zu 50% sind dem Bombenkrieg zum Opfer gefallen. Und damit wurden auch alte Strukturen komplett einfach aufgelöst. Also diese alten Strukturen sind ganz anders wieder aufgebaut worden, wie zum Beispiel Erfurt, wo die Innenstadt kaum betroffen war, wo später wir gar keinen Raum hatten, Plattenbauten in die Innenstadt oder nach Süd zu bauen, sondern wo man eigentlich nur an die Außenbezirke gehen kann. In Schwerin ist es der Süden und der Nordwesten. In Rostock ist es der komplette Norden, der voll gepflastert ist mit Plattenbauten. Und auch in Weimar oder Potsdam ist das klar die Außengebiete. Und von Halle-Neustadt brauche ich gar nicht erst anfangen. Also das heißt, wir haben hier eine bausubstanzliche Gliederung, die sich unterteilt in quasi die Plattenbauten außen und der ganze Rest innen. Was bis zum Ende der DDR kein großes Problem war, aber es dann losging mit Innenstadtsanierung, mit Suburbanisierung, also quasi die Vororte wurden ausgebaut, gab es auf einmal eine ganz scharfe soziale Grenze. Und da sieht man, wenn man sich die SGB-II-Quoten jetzt in diesen Städten mal in die Plattenbauten in blau, die Innenstadtlagen in rot und die Vororte und der Stadtrand in grün sich mal anschaut. Wir nehmen mal Erfurt. Erfurt hatte im Schnitt von 2005 bis 2014 in den Plattenbauten eine Hartz-IV-Quote von 32%. Im Gegensatz dazu haben wir in der Innenstadt, also Innenstadt ist mehr als nur Altstadt, da gehört auch Krempfer Vorstadt, Johannes Vorstadt und so weiter dazu, haben wir einen Wert von 17% und in den Vororten liegen wir unter 10%, was die Hartz-IV-Quote angeht. Da gibt es Städte, wo das noch krasser sich unterscheidet, Schwerin zum Beispiel, wo die Plattenbauten ähnlich schlecht aufgestellt sind wie in Erfurt dafür, aber die anderen Gebiete nochmal etwas besser. Und da ist quasi die soziale Bruchlinie und daran ist auch genau das, wo wir heute die Ungleichverteilung von Armen, vor allem Kindern und Nichtkindern, beobachten. Und der Grund, warum sich das jetzt so verschärft hat in den letzten Jahren, ist folgender, dass die Plattenbauten, das ist quasi die, muss man umgekehrt denken, alles, was quasi nach oben geht, ist Rückgang der SGB-II-Quoten in den letzten 10 Jahren, also von 2005 bis 2014. Für Erfurt in der Innenstadt und in den Vororten haben wir einen Rückgang von 40% der SGB-II-Quoten und gleichzeitig einen Rückgang in den Plattenbauten von 2%. Und das in einem wirtschaftlichen Aufschwung, den wir so auch lange nicht hatten. Also im Endeffekt profitieren die Plattenbauten halt überhaupt nicht von der ganzen Geschichte. Und das ist quasi erstmal so die Kernergebnisse aus der Studie. Fragen? Erstmal.
Da fallen mir einige Fragen. Herr Helbig, würden Sie grundsätzlich sagen, Entmischung heißt soziale Spaltung? Ist das für Sie als Sozialwissenschaftler glasklar? Ist das das Ergebnis letztlich?
Ja, es gibt Städte, wo das die Entmischung nicht ganz so problematisch ist. Jene habe ich angesprochen. Wolfsburg zum Beispiel. Wolfsburg ist hoch gespalten, aber da gibt es halt ein Gebiet, wo die paar SGB-II-Empfänger halt wohnen, aber das ist auch für die kein großes Problem. Es wird erst schwierig, wenn die soziale Spaltung einhergeht mit hohen Armutsquoten, also die das dann eine Ballung von sozial Benachteiligten bestimmte Niveaus überhaupt erst erreichen kann.
Und das kann man in Erfurt sagen?
Das kann man in Erfurt ganz klar sagen, ja.
Da könnte man jetzt über sozialen Wohnungsbau sprechen und über die Wohnungsbaupolitik hätte man früher gesagt, jetzt würde man mal sagen, Stadtentwicklung. Wie wichtig ist es, dass Sozialwohnung, bezahlbarer Wohnraum auch in den anderen Gebieten vorgehalten wird, zum Beispiel durch die KOWO?
Kommen wir ganz später noch drauf.
Kommen wir später noch drauf.
Kommen wir noch genau bei Behandlungsoptionen.
Das merken wir uns jetzt mal.
Ja, ja. Genau.
Aber nochmal zum Grundsätzlichen. Wir wollten ja, also es geht ja um die Schulnetzplanung. Das ist eigentlich der Aufhänger. Können wir sagen, wir fangen mal ganz groß an und brechen das dann runter. Das heißt, diese Segregation, diese Entmischung, gibt es ja die ethnische, die demografische, die soziale und so weiter. Wenn man jetzt mal auf die Schulen das runterbricht, sind da auch so Ballungen zu beobachten?
Ja, was die Schulen angeht, also das Amt für Bildung hat die Zahlen, aber die sind jetzt nicht so öffentlich verfügbar wie das. Also jedenfalls habe ich es nicht. Aber es folgt normalerweise das, was der Wohnraum ist und die Verteilung von Kindern in diesem Wohnraum in einer Stadt wie Erfurt, wo es feste Einzugsgebiete gibt, folgt natürlich dann darauf auch die soziale Spaltung in den beziehungsweise die Ballung von armen Kindern in bestimmten Schulen. Wir wissen normalerweise aus anderen Städten, wo es Forschung dazu gibt, dass es immer dann noch ein kleines on top gibt. Also das, was wir im Wohnraum beobachten, da gibt es noch ein kleines bisschen mehr, was die Schulen angeht, weil bestimmte Leute nutzen Gastschulanträge, bestimmte Leute bringen ihre Kinder in Privatschulen und das ist dann eher noch auf der Schulebene, gehen wir eher sogar noch von leicht höheren Unterschieden aus.
Nun sind die Zahlen bis 2014, wenn ich es richtig gelesen habe, 2015 gab es ja einen Bruch, ein großer Zuzug von Geflüchteten. Wir haben jetzt derzeit 7.000 Menschen geflüchtet, die Antrag haben oder es läuft. Das hat ja sicher auch Auswirkungen gehabt. Haben Sie die neuen Zahlen auch schon eingearbeitet? Haben Sie aktuelle Zahlen?
Da können wir jetzt drauf eingehen.
Genau. Super.
Wir hatten bewusst bei dieser Studie 2014 geendet, weil um diese Einmaleffekte, die dann 2000 oder diese kurzfristigen Effekte, die 2015 passiert sind, nicht mit aufzufangen. Wir haben jetzt für Erfurt und ich habe auch noch für Schwerin und das die ganz gleiche Entwicklung in Schwerin, also ist jetzt kein Erfurter Sonderfall, die Zahlen nochmal für den ganzen Zeitraum von 2005 bis 2017 dargestellt. Ich habe jetzt die Plattenbauten auch nochmal untergliedert in Nord und Südost, also quasi Ried, Berliner Platz, Moskauer Platz, Roter Berg auf der einen Seite und auf der anderen Herrenberg und Windischholzhausen auf der anderen Seite. Drosselberg ist aus statistischen Gründen da jetzt nicht mit drin. Und was wir sehen, das sind nochmal die SGB-II-Quoten, genau was ich vorhin schon beschrieben habe, dass vor allem der Erfurter Norden nichts sich an der SGB-II-Quote über die ganze Zeit verändert hat. Wir liegen konstant mit Schwankungen bei knapp über 30%. Im Südosten ist der Rückgang deutlich stärker. Und was wir dann halt eben sehen, was vorhin beschrieben wurde schon, wir haben 46% Rückgang in der Innenstadt und in der Innenstadt Lagen. Und das Gleiche sehen wir auch bei den Kindern in SGB-II und dass da auch der rückläufige Trend eher zum Ende in den nördlichen Plattenbaugebieten sogar wieder stagniert. Wir haben in der gesamten Zeit, und das ist überhaupt, dass wir das lange nicht thematisiert haben, über 60% arme Kinder immer im Norden gewesen seit 2005. Das ist das, was mich auch so ein bisschen verwundert hat an der ganzen, also dass diese Debatte jetzt erst aufkam, überhaupt an der Stelle, wo wir diese Probleme eigentlich die ganze Zeit schon gehabt haben. Ich glaube, warum wir es noch nicht so ganz gestärkt gehabt haben, ist, dass die Spaltung im Vergleich zu den Innenstadtlagen halt extrem groß wurde in dem wirtschaftlichen Aufschwung, wo wir da uns auch sehr positiv entwickelt haben. Und was ich jetzt, und das geht jetzt auch direkt auf die Frage halt hin, was sich jetzt zeigt für die letzten Jahre, will ich erst mal ganz kurz auf die Bevölkerungsentwicklung in Erfurt eingehen, die zentral ist, quasi um auch die Flüchtlingsthematik jetzt zu verstehen. Wir haben ausgehend von 100% Bevölkerung im Jahr 2005 quasi die prozentuale Veränderung über die Zeit. Und wir sehen natürlich, das kennen alle von Ihnen, in der Innenstadt, in Innenstadtlagen ist ein extremer Anstieg gegeben. Erfurt wird größer, aber Erfurt wächst sehr selektiv, nämlich vor allem in den Innenstadtlagen und nicht in den Plattenbauten. Was in den Plattenbauten passierte, ist ein Rückgang auf in den nördlichen auf ungefähr 90% der Ausgangsbevölkerungspopulation. Und dann passiert etwas 2014, dass auf einmal diese ganze Bevölkerungsrückgang mit einem Schlag in 3 Jahren sich erledigt hat. Und Sie können sich wahrscheinlich alle denken, wie der sich erledigt hat. Nämlich, dass wir in den nördlichen und den südöstlichen Plattenbaugebieten auf einmal einen exorbitanten Anstieg von Ausländern. Das ist einfach nur das statistische Maß. Sie sind keine Deutschen, statistisch gesehen. Und die Entwicklung von Ausländern innerhalb kürzester Zeit von, wir waren in Plattenbauten nie großartig höher als in den Innenstadtlagen. Wir waren so 4-5% in den Jahren 2012, 2013 und sind jetzt mittlerweile bei in den nördlichen bei 14% innerhalb von 3 Jahren angelangt. Nicht, dass es in der Innenstadt nicht auch gestiegen wäre, aber dieser Anstieg ist nur kurz. Der ist genau in der Flüchtlingskrise, in der Zeit, wo vor allem auch die Flüchtlingsunterkünfte in Innenstadtlagen gebaut wurden, ist der da und seitdem ist er moderat wachsend, sage ich mal. Aber wir sehen diesen ganz stark linearen Anstieg in den Plattenbaugebieten. Und eigentlich ist auch das, was wir erwartet hätten, dass die Flüchtlinge eher zu den Armen jetzt geschickt werden. Und das sind alles also relativ einfach ökonomisch auch zu erklären. Wir haben freien Wohnraum, haben Sie eben gesehen, in Plattenbauten haben wir freien Wohnraum durch Wegzug oder teilweise eben auch durch Versterben bekommen. Und den mussten wir irgendwie füllen und den haben wir jetzt quasi mit Flüchtlingen gefüllt. Im Endeffekt machen wir nicht viel anderes als damals in Westdeutschland, als man die angeworbenen Arbeitskräfte dann auch eher an die Randlagen der Städte gebracht hat. Letzten Punkt dazu, das war so ein bisschen Unverständnis auch, und ich kann das auch verstehen, in einigen Plattenbauten halt, so, was erzählt denn der, bei uns sieht es doch eigentlich alles ganz gut aus, und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass wir vor allem in den nördlichen Plattenbauten noch einen großen Teil von alteingesessener Erstbezugsbevölkerung haben. Das heißt, wir haben in den nördlichen Plattenbaugebieten um die 30% relativ konstant aller dort Wohnenden, die über 65 Jahre alt sind. Die haben ihre alten Netzwerke, die wohnen teilweise auch noch jeweils in separaten Blöcken. Und die sehen das ganz anders, als wie ich das hier beschreibe. Wenn man aber eben nicht diese Perspektive hat, sondern eher die Perspektive auf die Kinder, dann sehen wir ganz klar, dass es eine soziale Benachteiligung in diesen Gebieten gibt. Und was natürlich auch absehbar ist, dass wir in Zukunft 2015, 2016, 2017 und so weiter, werden wir hier Probleme bekommen, dass es wieder neuen Wohnraum geben wird in unattraktiver Lage. Das ist einfach der Lauf der Dinge, was dann wieder zu einer weiteren Ballung von sozial Benachteiligten wahrscheinlich führen wird. Also nicht ganz so rosige Prognosen.
Keine rosigen Prognosen. Was ich gelernt habe, ist, wir können das Problem nicht mit einem Masterplan lösen und dann ist in 2 Jahren das erledigt. Habe ich Sie richtig verstanden, dass es so ein Prozess von vielen, vielen Jahren ist, dass viele Leute an einem Strang ziehen müssen, wir das gemeinsam nur schaffen? Das ist also nicht mal mit einer Frage zu beantworten, oder?
Eben. Also das sind alles, was wir, also Punkt 1. Es ist nicht so, dass ich hier irgendjemanden vorwerfen würde, ey, du hast hier Fehler gemacht. Das ist ein Prozess, den haben wir überhaupt gar nicht gesehen. Also es gab zwar den ersten Sozialstrukturatlas von 2001, da wurden diese Problemlagen auch schon definiert. Das war aber auch in der Zeit, als wir uns wirtschaftlich nicht wirklich gut entwickelt haben, als die Bevölkerung in Erfurt noch rückläufig gewesen ist, wo wir bestimmte Entwicklungen auch gar nicht gesehen haben, die ja auf uns zurollen und wie wir heute noch überrascht sind, dass diese Stadt auf einmal wieder wächst. Und das sind auch diese Wachstumsprozesse, die sind auch ein Treiber dieser Prozesse. Zum Zweiten, wenn wir bei Wohnungsbaugesellschaften gerade sind, die sind aus verschiedensten Gründen und Treuhand muss man an der Stelle auch immer wieder thematisieren, auch finanziell nicht so gut aufgestellt gewesen, dass sie in der Innenstadt großartig Wohnraum halt haben könnten. Also kommunale Wohnungsbauunternehmen haben zurzeit vor allem in diesen Gebieten, in den Plattenbaugebieten, überhaupt Wohnraum. Und das trifft nicht nur auf Erfurt zu. In Schwerin ist es wirklich genau das. Wenn ich die Schweriner Folie jetzt angeworfen hätte zu Flüchtlingen, es wäre genau das Gleiche gewesen. Und die Rückmeldung da war auch, ja, das war da, wo unsere lokalen kommunalen Wohnungsbauunternehmen überhaupt Platz hatten. Die andere Frage ist da, ob nicht einige Private sagen, komm, lass mir mal, ne?
Nun ist es die Aufgabe der KOWO auch. War das der Preis der KOWO-Sanierung, dass eben die attraktiven Immobilien abgestoßen worden sind und gerade in den vermeintlich schönen, guten Gegenden die Kobowe nicht mehr genügend Wohnraum hat?
Das ist auch nicht ein Erfurter Problem, das ist auch, wenn man den kompletten sozialen Wohnungsbau sich auch westdeutscher Prägung anschaut. Das waren in den 80er Jahren, hat man noch sehr vielen Wohnungsraum, auch in den attraktiven Lagen. Und das ist in dem Moment, wo die Kommunalfinanzen halt nach unten gingen, als die Arbeitslosenquoten halt stiegen, das ist auch sehr ungleich. Ne? Also wer sind handlungsfähige Städte heute? München, Stuttgart, also da, wo es gut aussieht, welche nicht? Eher das Ruhrgebiet. Und es wurde quasi den Kommunen wurden Handlungsmöglichkeiten entzogen. Und in dem Moment, das Erste, was sie gemacht haben, verkaufen. Mhm. Also, ne? Also es ist im Endeffekt die Innenstadtlagen, also die Sozialwohnungen in den Innenstadtlagen wurden versilbert. Und die Probleme, die dort sind, sind die gleichen, die wir mit unseren kommunalen Wohnungsbauunternehmen haben, die es gar nicht geschafft haben, in der Innenstadt großartig sich Wohnraum anzueignen.
Jetzt bin ich ja mal auf die Handlungsoptionen gespannt, weil das scheint mir ein nicht unlösbares, aber doch schon ein Hammerproblem zu sein und eine schwere Aufgabe, oder? Diese Vermischung wieder hinzubekommen.
Ja, durchaus. Also es ist im Endeffekt, man muss es eher von den Zielen denken, die man ein Stück weit verfolgt oder verfolgen kann. Wenn man es will, dass es wieder zu einer stärkeren sozialen Vermischung kommt und einer weniger starken sozialen Ballung, da hat man als erstes Ziel, man muss mehr Arme in attraktive Lagen bringen. Das wird auch oft genannt und da wird Wien als Beispiel gebracht, was seit 100 Jahren eine Geschichte hat von kommunalen Wohnungsbauunternehmen, wo 50-60% aller Wohnungsbauten in kommunaler Hand auch sind. Und wir stoßen hier an zwei Probleme. Das ist Punkt eins. Natürlich, es wird sehr, sehr langfristig sein, wenn ich es überhaupt auf die Reihe kriege. Punkt zwei, und das sind auch Dinge, wo wir uns lange auch nicht so wirklich Gedanken darüber machen, wo haben wir überhaupt noch Raum, den wir kaufen können? Also ich meine, es ist genau Innenstadtbereich Süd, wo eigentlich jeder Bauraum ist weg und Belegungsrechte kriegt man auch nicht wieder so einfach. Eine interessante Idee aus Schwerin fand ich, wenn jetzt die nächste Welle von Sanierung ansteht, dass man dann eigentlich rein muss, die Bauträger bei der Sanierung unterstützen und dafür sich Belegungsrechte im sozialen Wohnungsbau quasi über Sanierung und nicht über Neubau quasi reinholen. Fand ich eine interessante Idee, kann man drüber diskutieren. Was man aber trotzdem dann macht, man verknappt natürlich auch noch weiter Wohnraum. Also ich nehme quasi aus der Innenstadt noch weiter, wenn ich sage, hey, hier kommen jetzt Leute hin, die es eigentlich nicht leisten können, dann verknappe ich natürlich das Angebot weiter und dadurch könnten die Mieten auch für die, sagen wir, obere Mittelschicht weiter ansteigen und das ist natürlich auch nicht das Ziel, was man verfolgen will. Also das hört sich immer so schön an mit dem sozialen Wohnungsbau, ist aber auch nicht so ganz einfach. Zweite Möglichkeit. Wir müssen es irgendwie kriegen, dass wir die Mittelschicht hinkriegen, die Mittelschichtsfamilien wieder stärker in die abgehängteren Gebiete zu bekommen. Und auch das hört sich ganz nett an, aber es hat auch alles, was man versucht hat. Und die Rückmeldung aus anderen Städten ist da ganz ähnlich. Also die haben alle ihre Neubaugebiete, ihre Plattenbaugebiete, die überall ja die Problemviertel darstellen, die sind überall aufgehübscht worden. Also die 11 Geschosse wurden auf 5 runtergebracht, es wurden welche weggerissen, es ist viel grüner geworden. Ich hatte Hellersdorf war in Berlin ein super Beispiel, wo ich dachte, super, sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Das, was wir nicht im Blick haben, und das ist das, wie Stadtplanung, glaube ich, auch über lange Jahre in Deutschland gemacht wird, es geht um Beton, nur um Beton und nichts anderes. Und das, man vergisst eigentlich, dass die soziale Zusammensetzung jetzt zu einem Standortfaktor wird. Und dieser Standortfaktor hält vor allem Mittelschichtsfamilien mit Kindern davon ab, quasi in diese Standorte zu gehen. Und über die Flüchtlingskrise und dem eben skizzierten wird der Standortfaktor sogar noch sichtbarer und noch radikaler werden. Also hehres Ziel, auch schwierig hinzubekommen. Bleibt nur noch Ziel 3, irgendwie mit den Folgen, die damit zusammenhängen, klarkommen. Und da sind wir dann bei Quartiersmanagement, das wird oft diskutiert, so wie eine Art Nachteilsausgleich, dass wir versuchen, mehr Mittel in Schulen hineinzubekommen, um die Gebiete, wo die ärmsten Schüler halt leben, diese besser zu fördern. Das Problem ist, das geben wir auch schon seit einigen Jahren, einige Städte und Bundesländer. So ganz erfolgreich ist das auch noch nicht. Also wir machen gerade eine Studie für Berlin, wo wir eigentlich zeigen, dass trotz der Mittel, die reingeflossen sind, seit 20 Jahren in die ärmsten Schulen, dass trotzdem wir eigentlich alles, was so Qualitätsindikatoren ist, und das haben jetzt gerade die Bertelsmann Stiftung erst so eine Studie dazu, genau, dass die Quereinsteigerlehrer gerade in die sozialen Brennpunkte gehen. Also man schafft es ja nicht mal, die ausgebildeten Lehrer in die Brennpunkte zu hinzubekommen. Und das ist eigentlich das Problem, was wir insgesamt haben. Und auch menschlich. Es wird das keinem Lehrer nur ansatzweise vorwerfen, der sagt, hey, ich habe es hier in der Innenstadt einfach viel leichter. Ich habe ein viel leichteres Schülerklientel. Die sagen grüß, hallo und bitteschön und Dankeschön. Und man hat auch weniger Gewalt auf dem Schulhof. Also kann man sich mit den Leuten ja unterhalten. Halt so. Absolut menschlich, dass man dann sagt, okay, das, an diese Schule gehe ich lieber halt so. Und wenn man die Wahl hat, solange man die Wahl hat, macht man das halt, wenn man dafür das gleiche Geld kriegt.
Ich habe eine Idee.
Ja.
Wir müssen den Bogen zur Schulnetzplanung hinbekommen. Ich möchte ja nicht beim Amt für Bildung sein, obwohl es sympathische Leute sind. Die müssen jetzt sozusagen das nicht alles ausbaden, aber die müssen die Probleme mit den Grundschulen irgendwie lösen. Können sie aber doch nicht alleine lösen. Oder das kann doch nicht das Problem der Grundschulen kann man doch nicht dem Amt für Bildung nur aufbürden, oder?
Ich glaube, so insgesamt, wenn wir über Bildungschancen uns unterhalten, das immer nur auf Schule zu fokussieren, ist völlig zu wenig gedacht. Und in dem Moment, wo es um Segregations- und wohnräumliche Segregation geht, da sieht man eigentlich, wie das alles zusammenhängt. Man sieht den ganzen Bereich Soziales, der hier ganz klar mit reinwirken muss. Wir sehen den ganzen Bereich Bau und Stadtplanung, der hier mitarbeiten muss. Am Ende des Tages geht es immer nur, ja, wir müssen andere Bildungspolitik machen. Halt so. Und das ist zu kurz gefasst an der ganzen Stelle und verkennt eigentlich, was auch die Möglichkeit für eine Schule ist, hier entgegenzuwirken. Hm. Aber wir kriegen immer noch den Dreh zur Schulnetzplanung.
Naja, also ich versuche das ja zu verstehen, wie das, wie ein Ruf von der Schule zustande kommt. Oftmals ist es ja nur ein Ruf. Ja, gibt es also die Innenschulen, wo sie alle hinströmen, weil irgendjemand das gesagt hat, also Humboldt-Schule oder was ist da so für, ich nenne es bewusst nicht Elite-Schulen, sondern die Humboldt-Schule, dann gibt es die Problemschulen. Ich verwechsel das ja immer. Und dann gibt es die anderen Schulen, die nicht so den guten Ruf haben. Das sagt doch aber noch gar nichts über die Qualität der Schulen, oder?
Ja, wir wissen relativ wenig über die Qualität der Schulen. Also zwar haben wir regelmäßige Testung der Schüler, wenn man das daran vielleicht festmachen will. Aber darüber wüssten wir oder Forschung oder Öffentlichkeit ohnehin erstmal nicht Bescheid. Und das gilt auch für alle anderen Bundesländer, dass diese Daten natürlich nicht nach außen gegeben werden. Und somit auch andere Indikatoren. Auf Schulebene haben wir sehr, sehr wenig verfügbar. Gibt es Berlin, ist da ein bisschen weniger restriktiv. Hamburg hat auch ein paar mehr Daten. Aber insgesamt kann sich hier niemand von den Eltern irgendwie sagen, das ist die Schule, weil...
Aber warum ist Steigerwald und Barfüßerschule, warum sind das die, wo sie...
Weil im Endeffekt...
Weil das wieder die Gegenden
man,
sind.
Man bricht einfach auf das runter, was man irgendwie beobachten kann.
Ja.
Ach, hast du gehört? Da sind jetzt ganz viele... Also zum einen natürlich die Sozialzusammensetzung, die kennt man auch natürlich über Wohngebiet. Ungefähr, man braucht es nicht auf einen Prozentpunkt zu wissen, aber man weiß, was hoch und was niedrig ist. Und spätestens seit Flüchtlingskrise haben wir auch den Indikator Ausländeranteil oder Migrationsanteil auch in ostdeutschen Städten eingeführt, der natürlich auch ganz klar ein No-Go-Kriterium ist. Wie es auch in westdeutschen Städten ist.
Ja, kann denn die Gestaltung der Schulbezirke Einfluss nehmen auf Segregation, auf Vermischung, Entmischung oder ist das eine Illusion?
Das Problem, was wir jetzt haben, ist halt, wo geht's hin, die Reise halt. Wenn wir jetzt auf einen Schlag sagen, wir machen den Fall des gesamten Einzugsgebiets oder wir schneiden 3 oder 4 neue große, dann geht als erstes, meine These, muss natürlich erstmal bewiesen werden, aber wir sehen das auch aus NRW, als das passierte. Die haben das vor einigen Jahren nämlich genau gemacht, dass jegliches Einzugsgebiet weggefallen ist.
Das wäre auch eine Option, das alles wegfallen zu lassen.
NRW gab es noch andere Gründe, die hatten es sowieso vorher schon eigentlich, also das ist egal. Das, was im Endeffekt passiert oder das Risiko, was passieren könnte, ist, dass wir eine extreme Entmischung bekommen innerhalb der Stadt, die weit über das der sozialen Räume hinausgeht. Also die paar Dinge, die wir jetzt auch versucht haben, sagen wir mal im Erfurter Norden, nehmen wir Nordhäuser Straße, linke Seite, haben wir auf einmal eine Einfamiliensiedlung, die müssten theoretisch Einzugsgebiet, Berliner Platz, ja. Moskauer Platz, theoretisch vom Einzugsgebiet gehen. Die würden natürlich das nicht machen, also weil das eben... Also ich will das niemandem irgendwie unterstellen, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr niedrig, dass sie da ihr Kind einschulen lassen würden. Es ist eher so, dass sie heute auch, und das ist mal wieder ein anderes Thema, schon eher gucken, wo kann ich mein Kind an einer privaten Schule unterbringen, um genau das nicht zu haben. Also was passiert oder das Risiko, was passiert, wir kriegen als erstes mal einen Run auf die ganzen sehr beliebten mit einem guten Ruf, na, also ob das jemand, die sind ja alle bekannt, ob Barfüßer, Steiger, vielleicht sogar Europaschule, auch wenn sie schon seit Jahren überfüllt ist. Da werden alle quasi hinlaufen, weil die haben einfach einen guten Ruf. Ne? Und dann hast du auf der anderen Seite die Schulen, die einen schlechten Ruf haben, und auf einmal kriegen wir eine extreme Unwucht hinein, allein personell. Das könnte erstmal nicht schlecht sein. Wir können sagen, hey, wir haben auf einmal kleine Klassen an der Humboldt-Schule. Aber ich glaube, wir haben gar nicht die Zeit, dass dann quasi sowas überhaupt ankommen könnte in den Köpfen. Wir haben auf einmal eine völlige Überforderung einiger Schulen, wohingegen die anderen halt viel zu wenig. Hm.
Sie haben 10 Jahre in Berlin gelebt. Ja. Sie kennen Berlin also ein bisschen, da gibt es ja seit 20 Jahren so ein Brennpunkt-Schulprogramm. Da wird das versucht, mit Geld zu lösen. Hat sich das bewährt?
Ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass man eher das nicht sieht. Ich hatte heute zufällig Professor Weishaupt, der auch mal hier an der Uni gewesen ist, der an der FH heute einen Vortrag in diese Richtung gehalten hat, und der meinte, das, was die da im Brennpunkt-Schulprogramm raushauen, ist Kleckerkram im Vergleich zu dem, was zum Beispiel Hamburg macht. In Hamburg reden wir da über 1/3 bis 2/3 des Schuletats, der da zusätzlich an die hochbelasteten Schulen geht. Das sind ganz andere Margen als da in Berlin, wo man heute für die ja meistbelasteten 100.000 Euro drauf tut, quasi. Das hört sich schon mal viel an. Ich hätte auch gesagt, 100.000 Euro ist doch viel, aber quasi er hat das heute eher als, naja, fast schon Symbolpolitik bezeichnet. Kann man drüber diskutieren. Ich glaube, da gibt es auch noch keine festgefahrene Meinung. Ich glaube, da muss man auch nochmal genau einen Rechenschieber rausholen. Wie viel ist das eigentlich mehr? Und welchen Fehler man nicht tun darf, aus meiner Sicht, ist das, was auch oft heute gemacht wird, ja, gib dem mal 50.000 oder gib dem mal 100.000. Die wissen ja ganz genau, was das Beste für sie ist. Und das glaube ich eben nicht, dass sie genau das Beste für sich auch wissen. Also die sind froh, dass sie überhaupt mit dem klarkommen, was sie da aufgebaut haben. Ich glaube, es gibt vorbildliche Schulen auch in Brennpunkten, die wüssten, was sie vielleicht damit anzufangen haben. Aber es ist genauso, ist unklar, ob das überall richtig eingesetzt wird.
Ist meine Beobachtung richtig, dass das Klientel die Vermischung gar nicht will, dass die Halbreichen oder die etwas Wohlhabenderen das gar nicht möchten, dass das schon eine Art Distinktion ist, eine ganz unnatürliche oder natürliche Abgrenzung?
Eher fast eine natürliche Abgrenzung. Also ich würde das auch nie jemandem vorwerfen. Ich hätte auch nach Erfurt wieder zurückziehen können, hätte in Erfurter Norden ziehen können und habe es nicht gemacht. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, mit der ICE-Strecke zum einen, aber natürlich auch was damit zu tun, dass du ein Kind hast, was demnächst in die Schule geht und dass du das Beste für dein Kind willst. Ja. Und das will aber jeder als Elternteil. Und da sind wir, glaube ich, auch an dem Punkt, wo es dann politisch richtig schwer wird, auch den Interessenausgleich irgendwo hinzubekommen. Jeder will das Beste für.
Keiner hat gesagt, dass es leicht wird, aber könnte man sagen, dass das staatliche Aufgabe ist, Aufgabe der Allgemeinheit, für diese Durchmischung zu sorgen, eine Segregation und damit da entgegenzuwirken, um dem sozialen Frieden in dieser Stadt, in dem Land,
falls es jetzt zu pathetisch geht. Wer soll es sonst machen?
Ja,
also das ist im Endeffekt die große Frage, die man stellen kann. Wenn nicht staatliche Akteure, ob im Kommunalland oder wer auch immer, halt so, wer soll dafür sorgen, quasi, dass diesen Ungleichheiten entgegengewirkt wird? Ich meine, im Endeffekt auch an der Verteilung von Flüchtlingen in Erfurt sieht man eins, das sind reine Marktkräfte, leerer Wohnraum rein. Also da wurde nichts im Endeffekt geguckt, dass wir irgendwas dem entgegenwirken können. Und wir haben auch nichts anderes jetzt im Bereich sozialer Segregation. Das sind reine Marktkräfte. Wenn ich es mir leisten kann, in bestimmten Gebieten mir eine Wohnung zu mieten oder ein Haus zu kaufen, dann tue ich das. Wenn ich es mir nicht leisten kann, beziehungsweise überhaupt froh bin, dass ich Wohnraum noch bekomme, dann muss ich in die andere Richtung halt ziehen. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, den reinen Marktkräften auch im Sinne von, ich will das Beste von meinem Kind, denen müssen wir irgendwas entgegenzusetzen. Und das ist, glaube ich, zu lange der Zeitgeist auch vielleicht gewesen, dass wir genau das verfolgt haben.
Das heißt, das ist Stadtentwicklung pur, das müsste eigentlich alle angehen, nicht nur alle Ämter, alle Abgeordneten müssten hier sitzen und Menschen müssten darum streiten, um die besten Lösungen für diese Durchmischung in dieser Stadt.
Wäre schon so.
War eine rhetorische Frage, aber die ist klar. Aber ich würde es auch sagen, also Sie sind ja da und scheinen sich für das Thema zu interessieren. Einige von Ihnen sind in Verantwortung und andere wollen es ja vielleicht noch werden. Und ich freue mich jetzt auf die Diskussion, auf Ihre Anregung. Ich würde Sie bitten, jetzt keine Co-Referate zu halten, sondern Anregungen zu geben für eine Diskussion. Und vielleicht nicht mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, sondern wie können wir zu einer Lösung kommen, was können Ansätze sein. Ich freue mich auf die Diskussion. Wir haben jetzt wir teilen uns mal ein Mikro und nehmen das und verteilen das nochmal, so viele Leute sind es nicht, aber da haben wir genügend Mikrofone. Ich freue mich auf Ihre Anregung, auf die Diskussion, die ich jetzt hiermit eröffne. Wir sind bereit, oder?
Thorsten Haß, leite die Volkshochschule und bin am Moskauer Platz Ortsteil Bürgermeister.
Ortsteil Bürgermeister Moskau, also Sie im sogenannten Problembezirk.
In einem der Problembezirke, genau. Ich will das mal Dank sagen für die Vorstellung und will gar nicht inhaltlich so viel widersprechen den Thesen, die aufgestellt worden sind und den Handlungsproblemen, die wir haben. Ich will aber als erstes sagen, dass ich glaube, der Duktus, der nach draußen geht, ist das Entscheidende. Und das war auch ist ein Problem der Diskussion. Ich habe mir mal aufgeschrieben, so abgehängte Gebiete, ja, und Wegzuklärung. Das sind eben so Punkte, die so kommen aus der Diskussion heraus, die aber natürlich Leute vor Kopf stoßen, die da subjektiv ein anderes Empfinden haben. Ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Das haben Sie ein Stück weit dargestellt jetzt nochmal, dass eine gelebte Erfahrung eine andere ist als die objektiv gemessen wird. Aber wir müssen, wenn wir ein Stück weit nach vorne kommen wollen, glaube ich, auch die Subjektiven mitnehmen, weil die sind da und die können wir auch nutzen für positive Entwicklung. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man keinen vor Kopf stößt und verliert auf dem Weg. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich habe jetzt nicht die Lösung gehört, weil ich glaube, einige der Möglichkeiten, oder gerade wenn wir im Schulbereich sind, ich glaube erstmal, die Segregation geht schon los im Kindergarten, nicht in der Schule, wir sind jetzt in ihrem Schulbereich, aber im Kindergarten geht es massiv los, wenn ich die Träger sehe, die eben als Essengeld übernommen worden ist, 99% wird übernommen bei einzelnen Trägern in der Stadt und bei anderen Trägern ist das 1 oder 2% der Teilnehmenden oder der Kinder. Aber ich glaube, die Lösung, die Sie sagen, oder die Lösung, die ich verstanden habe, dass wir lieber nicht öffnen sollen, die Schuleingangsbezirke, ist nicht der Weg, weil zurzeit ist es ja de facto so, dass sich dem System, das eigentlich die Mischung in der Schule entstehen sollte, dadurch, dass die Menschen aus dem Gebiet dorthin gehen, nicht passiert, weil wir nicht auf dem total bestimmten staatlichen Markt sind, sondern wir haben viele freie Schulen in Erfurt. Das heißt, einige entziehen sich auf dem Weg. Und das zweite ist der Gastschulantrag. Und so wie ich das Schulamt kenne, wird da nichts groß abgelehnt. Also die Frage ist, wenn ich es jetzt schon so habe, dann kann ich es auch de facto nachvollziehen, öffnen. Und das macht mir eigentlich Hoffnung. Ich war selber Albert-Schweitzer-Gymnasiast noch in 91, 92. Ich weiß am Roten Berg, das Gymnasium war damals hart erkämpft, geschlossen oder nicht, an der Standort. Und ich glaube, die sind nicht ohne Grund von der Stadt dorthin gesetzt worden und sie ziehen das Gebiet ein Stück weit auch und ziehen Klientel rein, Menschen rein, die da ein Stück weit die sonst nicht am Roten Berg oder im Ried sein würden mit ihren Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, da kann man ein Stück weit Angst nehmen. Unabhängig davon würde ich gerne Ihre Meinung hören, nochmal zu der Frage, kann ich mit Beratung helfen? Also die Frage ist ja, wissen diejenigen, die betroffen sind, welche Schule die richtig für mein Kind ist? Ist im Kindergarten ja dasselbe. Ne? Also da gibt es einfach Kümmerer, die dann 10 Kindergärten, 20 Kindergärten untersuchen und die Konzepte sich anschauen. So stellen wir uns das ja bestenfalls vor. Dann wissen wir aber, dass das nicht jeder schafft. Wäre es eine Möglichkeit, Bildungsberatung einfach in der Stadt anders besser zu verorten, besser aufzustellen und dagegen zu wirken? Kann das eine Lösung sein oder sagen Sie, ist schon mal getestet worden, funktioniert auch nicht?
Erstmal der Punkt Kita, finde ich auch einen ganz wichtigen Hinweis. Gab es gerade auch in NRW eine neue Studie, die genau das gezeigt hat, dass in die Kitas sogar noch eine extremere Entmischung passiert als in den Grundschulen, was auch so ein Fingerzeig ist, was passieren, weil Kitas sind noch ungeregelter. Ne? Wir haben keine Einzugsgebiete. Also keine Ahnung, es war auch der Horror für jemanden hier in kürzester Zeit einen Kita-Platz in Erfurt zu finden, wo man dachte, oh, der glorreiche Osten und da ist Kinderbetreuung überhaupt gar kein Problem. Also es ist ja alles andere als das und ich gehe auch davon aus, dass wir diese Probleme hier haben. Wichtiger Punkt als zweites, ganz klar, also sowas wie Heinrich-Hertz-Gymnasium halt, so, das ist ganz wichtig, dass sowas auch bleibt, weil ohne das würde man auch teilweise die Letzten noch verlieren, die noch so quasi eine Bildungsorientierung haben. Insgesamt, was das Thema Bildungsberatung angeht, bin ich leider nicht Fachmann, halt so, was das im Endeffekt hört sich erstmal nicht schlecht an. Wir wissen ganz genau, dass am Übergang meist auf die weiterführenden Schulen vor allem das Problem ist, dass Eltern von unteren Schicht zu wenig wissen über den weiteren Bildungsweg und dass da Bildungsberatung tatsächlich gute Ergebnisse eigentlich erzielt, also auch eine passgenauere Zuordnung dann eben in die weiterführenden Schulen, Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Regelschule und so weiter. Wie das am Schuleingang aussieht, man würde das eigentlich erwarten, ja, könnte auch was bringen. Aber die Frage ist, was ist denn, also was ist das Ziel quasi, was man hat? Man versucht vor allem die Kinder im jeweiligen Einzugsgebiet quasi zu halten. Und ich glaube, die ja die Beratung vor allem nötig haben, das sind ohnehin die nicht gehen, würde ich sagen. Also es sind ja vor allem die wegziehen, dieses Problem noch größer machen, als ohnehin schon ist. Oder? Da bräuchte man mehr Beratung halt so. Und was man, wenn man, also wie gesagt, ich habe auch nicht so, dass ich im Endeffekt sage, ich bin jetzt völlig pro oder völlig kontra. Ich sehe einfach nur, wo das große Problem liegen könnte. Das würde ich auch nie ohne ein richtig derbes Monitoring, also ich muss ganz genau sehen, was passiert hier. Ne? Also ich muss wissen, an welchen Schulen gingen die Anmeldezahlen jetzt hoch. Und das muss ich relativ zügig auch wissen, um genau diesen eben beschriebenen Mischungsprozessen vielleicht irgendwas entgegenzusetzen. Ich kann nicht wirklich dran glauben. Und das Problem ist, glaube ich, auch nicht Moskauer Platz oder Süd. Die sind faktisch sozial schon entmischt. Ich glaube, da, wo vor allem dann richtig viel passiert, das sind hier diese Lagen, die genau sich in der Mitte befinden. Halt so, ne? Also so quasi Andreasvorstadt, Krempervorstadt. Das sind so eher die Gebiete, wo dann sich die Eltern dreimal überlegen, die Schule, jene Schule, diese Schule halt so. Weil da hat man ein kleinräumige Segregation, wo es eben noch so einen nicht ganz so schlecht, mittel, eher besser halt auch vom Sozialraum halt gibt. Und das sind, glaube ich, auch die Gebiete, wo wir dann die großen Probleme bekommen. Die Plattenbauten selber, glaube ich, das würde relativ wenig ändern. Ne? Also die heute da schon nicht hinwollen, die machen es dann auch später nicht, wenn das Einzugsgebiet freigegeben ist. Aber ich sehe da eher noch die Entmischungsprobleme, vor allem in den heute gemischten Quartieren halt so als das Problem.
Derbes Monitoring, das klingt irgendwie ganz gut, klingt wie ein Hip-Hop-Song. Gibt es eine weitere Frage oder eine Anregung? Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Mikrofon hingewandert ist. Ach, Sie haben es, okay.
Zu mir ist es gewandert. Ja, schönen guten Abend, Michael Hose, mein Name, Lehrer, Vorsitzender des Bildungsausschusses, also gehöre zu dem Kreis, die Kollegen sind ja da, die das am Ende mitentscheiden müssen und selber auch Ortsverbandsvorsitzender der CDU in diesen Plattenbaugebieten da oben. Ich habe drei Fragen und zwei kurze Anmerkungen. Die erste Frage ist, von welchem Armutsbegriff sind Sie ausgegangen? Ich habe verstanden, Hartz IV haben Sie so angesetzt, aber also was bedeutet für Sie Armut? Zweite Frage ist die Frage nach dem Thema staatlichen Eingriff. Also ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie da auch sehr deutlich gesagt haben, ja, der Staat muss da handeln. Da sind wir durchaus einer Meinung. Jetzt haben wir mal im Stadtrat schon mal diskutiert, wir machen Maximalquoten. Maximalquote für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, das ist nämlich das Einzige, was wir statistisch sauber messen können, oder für Eltern, die halt von Arbeitslosengeld 2 leben müssen, oder für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf, das haben die Eltern gefordert. Sind Sie Freund von solchen Quoten? Also das wäre ja ein ganz knallharter staatlicher Eingriff mit den ganzen Umverteilungen, die dann da hinten dran liegen. Und die dritte Frage ist mal eine ganz allgemeine Frage für Sie als jemand, der sich damit intensiv beschäftigt. Ist es aus Ihrer Expertise einfacher, die Anführungsstriche jetzt bitte besser verdienenden, besser gestellten zu den Benachteiligten zu bringen, oder ist es leichter, die Benachteiligten zu den Besserverdienenden zu bringen? Also wo sollten wir denn unsere Energie drauf konzentrieren? Zwei Anmerkungen habe ich. Ich unterstütze ausdrücklich das, was der Kollege Haas sagt. Wir müssen wirklich bei aller, und das ist ja auch gut, dass Sie uns so hart die Realität zeigen. Wir müssen aber nicht vergessen, da geht es um Identitäten, da geht es um Stolz, da geht es um Lebenssituationen, das dürfen wir nicht ganz vergessen. Abgesehen davon, und das führt mich zu der wichtigsten Bemerkung, Sie haben in einem Nebensatz gesagt, naja, Sie glauben nicht, dass die Leute vor Ort das am besten wissen. Nun gehöre ich zu denjenigen, die das glauben. Und ich meine, ich muss nur in Richtung Otto Lilienthal gucken. Ich glaube, wenn ich Ihnen Geld geben würde als Stadt, Sie wüssten schon sehr gut, wie Sie Ihre sozial benachteiligten Kinder fördern würden. Ich persönlich bin sehr skeptisch, wenn ein System, wie wir das hier in Erfurt haben, mit 60 Schulen anfängt zu sagen, mach das und das dort. Ich glaube, hier sitzen ja auch viele Lehrerkollegen im Raum, ich glaube schon, dass die Leute vor Ort am besten wissen, was sie tun sollen. Ich glaube, dass es immer eher schwierig ist, wenn dann Bürokratie kommt und man muss das und jenes welches tun. Ich glaube auch, da muss man klotzen, da bin ich wieder bei Ihnen, aber ich glaube nicht, dass wir zentralistisch festlegen sollten, für was geben Schulen Geld aus, wenn wir ihnen Zusätzliches geben. Da bin ich überhaupt nicht von überzeugt, denn die Kenntnis der Situation vor Ort erlaubt es dann eben auch konkrete Maßnahmen zu machen. Das heißt ausdrücklich nicht, dass wir die Schulen nicht allein lassen sollten. Das ist ja das, was Sie auch gesagt haben. Da braucht man flankierende Maßnahmen. Aber das, was Bildung betrifft, sollten aus meiner Sicht Schulen entscheiden. Und die zweite Bemerkung, die ich noch kurz machen will, ist, ich verstehe, dass Sie uns natürlich immer sagen müssen, wo sind die Pferdefüße. Aber diejenigen, die es am Ende entscheiden müssen. Ich glaube, das jetzige System, das haben Sie ja eindrücklich gezeigt, das funktioniert einfach nicht mit den kleinräumigen Strukturen, mit den kleinen Einzugsbereichen. Ich glaube, es kann am Ende nur eine Lösung sein, da sind wir uns auch relativ einig, schon aufzumachen, aber dann auch wirklich zu klotzen, was die Schulen betrifft, die besondere Herausforderungen haben, und zu sagen, wir es ist doch die einzige Wahl, die wir haben. Das jetzige System mit die Cleveren wurschteln sich irgendwie durch und finden schon ihren Schulplatz, das kann nicht funktionieren. Ich sehe die Risiken auch, aber das Risiko würde ich eingehen, zu versuchen, die Schulen, die die Herausforderung stemmen müssen, so fit zu machen, dass sie am Ende wenigstens die Herausforderung, ja, die Herausforderung meistern können. Und dann bin ich, wenn man in die Politik geht, muss man ein Stück weit idealistisch sein. Und wenn man in der Wissenschaft ist, muss man realistisch sein, das verstehe ich. Aber und dann habe ich schon den idealistischen Wunsch, dass zum Beispiel so eine Schule, ich sage nochmal Ottolientag, dann auch schafft, so eine Strahlkraft zu entwickeln, dass auch Eltern aus anderen Stadtteilen sagen, jawohl, das ist das Richtige für mein Kind. Und ich glaube, dass da schon noch Hoffnung ist.
Ja, viele Fragen, Anmerkungen überhaupt. Also über Armutsbegriff muss ich mich jetzt, was das Statistische angeht, gar nicht auseinandersetzen, weil den einzigen Armutsbegriff, den wir da haben, ist jemand, der Transferleistungen nach SGB II erhält. Das ist für mich in dem Moment arm. Aber ich glaube kaum, dass Niedrigeinkommensbezieher, die nun ein Stück weit drüber liegen, irgendwo anders wohnen, weil die können sich auch woanders keine Wohnung leisten. Also das heißt, das geht natürlich dann auch über diesen Armutsbegriff hinaus. Das Schlimme an der Sache ist ja, dass wir dann nicht von 60% armen Kindern im Norden reden, sondern eigentlich von mehr. Das ist wirklich nur die, die amtlich festgestellt ja hier sind. Ich bin ganz klar für Quotenregelungen mit den Daten, die wir auch haben. Würde ausdrücklich gegen Migrationshintergrund mich aussprechen bei der ganzen Geschichte. Das ist eine völlig widersinnige Entwicklung, die wir in Deutschland da haben, dass wir mal sagen, oh, die armen, die Migranten sind die Benachteiligten. Fast jede Bildungsstudie kann zeigen, dass Migranten bei gleichem sozialem Hintergrund die gleichen Bildungschancen haben wie Deutsche. Das Problem ist einfach, Migranten sind hier sozial benachteiligt. Wir haben bis vor kurzem, waren in Sachsen die Migranten erfolgreicher als die Deutschen. Warum? Weil wir sehr viele vietnamesische Einwanderer in diesem Gebiet hatten. Und das ist genau der Punkt. Das heißt also, Migration wird komplett verzichten, was die ich werde nicht für Erfurt das fordern, was Hamburg macht. Die machen das richtig gut. Also da gibt's alle 5 Jahre gibt's für jedes Kind einen Fragebogen für die Eltern mit nach Hause. Da wird abgefragt Einkommen, Bildungsstand, Haushaltszusammensetzung, auch solche Dinge, weichere wie soziales Kapital und sowas wird abgefragt. Und auf dieser Grundlage werden dann die Mittelzuweisungen in Hamburg gemacht. Das ist sehr umfänglich. Ich glaube, für den ersten Schritt würden auch die Bildungs- und Teilhabepaketgeschichten ausreichen, genauso wie auch, wenn man das über wohnräumlich eher macht, über die SGB-II-Quoten, das hinzubekommen. Aber auf jeden Fall würde ich eigentlich dafür plädieren. Da ist immer die Frage, ist es etwas, was wir zusätzlich dahin tun, oder ist es etwas, was wir wegnehmen? Und da kommen nämlich die großen politischen Fragen. Also wenn wir jetzt sagen, wir machen eine ganz komplette Neuverteilung und die Schulen, die es einfacher haben, weil die Sozialzusammensetzung besser ist, kriegen weniger, dafür kriegen die anderen mehr. Oder haben wir tatsächlich so viel Geld noch im Köcher, dass wir sagen, na klar, kriegen die obendrauf. Und da sind wir bei dem Punkt, wo die Frage ist, wie viel Symbolpolitik ist es dann noch? Was erreiche ich tatsächlich mit so und so viel 1.000 Euro? Das hört sich immer gut an. Aber man muss sich eben das genau anschauen. Die Frage, ob nun die Einzelschule es kann oder nicht kann, also ich sage, Otto Lilienthal würde ich auch keine Sekunde sagen, nee, da ist es falsch eingesetzt. Aber nicht jede Schule in Erfurt ist so gut geführt wie diese Schule. Und ich glaube, da reden wir auch ein Stück miteinander vorbei halt so. Ich sage nicht, es muss so oder so sein. Ich sage nur, man muss das ein Stück weit mit Augenmaß halt so. Klar haben wir Schulen, die wissen ganz genau, was das Beste ist. Aber das immer so vorzugeben. Wir haben ein schönes Beispiel. Wie viele Schulen in Erfurt unterrichten noch dieses schöne Modell des Schreiben nach, wie ist das? Also die Nicht-Fibel-Methode halt so. Ne? Und es gibt x Studien, die gesagt haben, das ist nicht gut. Fibel-Methode ist besser, wenn es um Rechtschreibung geht. Und wir machen es aber trotzdem, weil die Schulen vor Ort wissen das ja besser halt so. Also das ist so quasi das Gegenargument, wenn es um solche Geschichten angeht, dass es Schulen nicht immer besser wissen und auch nicht Lehrer immer besser wissen, was dann tatsächlich das Beste für das Kind sein muss. Aber wie gesagt, Pädagogik ist ganz viel Ideologie, will ich mich auch gar nicht weiter in diese Fettnäpfchen von einem ins nächste springen. Einzugsgebiete nur als letzten Punkt nochmal dazu. Was ich beobachtet habe in den letzten Jahren, es sind ja einige andere Bundesländer und Städte, die abgekommen sind von Einzugsgebieten. Das war NRW. Die haben das, ich zähle jetzt mal ganz kurz nur auf, warum die das gemacht haben. Das NRW hat das nicht gemacht, weil die das für sinnvoll hielten, Nein, weil eigentlich das System an ein Ende gekommen war. Die haben nämlich da sogenannte Bekenntnisgrundschulen. Das sind Schulen in öffentlicher Hand, die also keine Privatschulen, wie unsere evangelische oder katholische Schule hier sind. Es sind Bekenntnisgrundschulen, wo man natürlich nach seiner Bekenntnis hingeht. Die hatten massive Probleme, weil die nämlich einzugsgebietsfrei schon immer waren. Münster hat 70% Bekenntnisgrundschulen, als ein Beispiel halt so. Da war quasi das mit Einzugsgebieten sowieso warmer Tau, also da war nichts im Endeffekt da. Schwerin hat auch schon seit langem keine Einzugsgebiete mehr, hat den höchsten privaten Grundschulanteil überhaupt in Deutschland. Auch da war alles Hopf und Malz verloren. Jena ist ein schönes Beispiel. Auch da, also im Endeffekt, die hatten von der anderen Seite, ne, die haben alle Regelschulen platt gemacht, das heißt, die haben da schon keine Einzugsgebiete mehr gehabt. Das übrigens, die Dinge müssen wir getrennt verhandeln, ganz klar. Regelschule, / Gemeinschaftsschule und Grundschule sind andere Antworten. Ich will sagen damit, es sind immer, und das beschreiben Sie auch so, wo das System schon ans Scheitern gekommen ist, als man die Einzugsgebiete auflöste. Das sehe ich für Erfurt noch nicht. Also wir haben weder den riesenhohen Privatschulanteil im Grundschulsektor, wie zum Beispiel Jena, aber eben auch andere, vor allem Universitätsstädte. Und wir haben bisher, vielleicht ist das auch ein Fehlglaube, aber das ist auch so eine Aufgabe eigentlich an das Amt für Bildung, an die Politik, eine Studie mal darüber zu verfassen, wie viele Gastschulanträge werden hier eigentlich gestellt? Wie viel Wanderung ist eigentlich zwischen diesen 400 Wandern? Und das ist die Frage, von wo nach wo wandern die halt so. Ist das eine öffentlich zugängliche oder ist mir das sowas durch die Lappen gegangen?
Vielleicht ins Mikro, weil er muss.
Einen entsprechenden Antrag für die Beschulung an einer anderen Schule als die, die zuständig ist, der geht natürlich über das staatliche Schulamt. Wir reden hier definitiv über die Grund- und die Regelschulen. Und wenn wir in einem Schuljahrgang respektive einem Geburtsjahrgang in Erfurt mittlerweile 2000 Kinder haben, dann sind natürlich 400 solche Anträge ordentlich viel. Der Anteil der Schüler in Erfurt, die in einer Schule in freier Trägerschaft sind, beträgt immerhin, da sind wir auch stolz drauf, 20%. Das ist natürlich ein ziemlich hoher Anteil bei den berufsbildenden Schulen mit, aber 20% ist schon eine gute Zahl. In dem Zusammenhang, und wenn ich einmal das Mikrofon habe, ist natürlich für uns die brennende Frage, wie gestalten wir die Schuleinzugsbezirke für die Grundschulen, für die Regelschulen? Wir haben die Schulleiter dazu gefragt. Und bei den Regelschulleiterinnen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eigentlich alle gesagt haben, ja, wir hätten gern die rechtliche Möglichkeit, die es gibt, einen Schulbezirk für die ganze Stadt. Bei den Grundschulen war das anders. Da hatten wir ca. 70% der Schulleiterinnen, die gesagt haben, einen Schulbezirk. Es gab auch welche, die haben ganz entschieden dagegen gesprochen und gesagt, nein, das wollen wir nicht so, wir wollten eine kleinere Gliederung. Das betrifft sicherlich auch die Frage, mit welchem Schülerklientel muss ich denn tatsächlich in der Perspektive rechnen. Behalten wir die Bereiche, so wie wir sie heute geschnitten haben, orientiert an den Schulwegen, dann werden wir das im Grunde genommen, was sich bereits verfestigt hat. Und wenn Sie sagen, der Norden und der Süden sind im Wesentlichen entmischt, dann werden wir das dort auch weiter behalten. Da können wir die Schulen so attraktiv machen, wie wir wollen. Da geht keiner hin. Wir haben einen definierten Druck, und den haben Sie auch selbst so erkannt, an einigen Grundschulen, die in den Bereichen sind, die in Erfurt als gut situiert gelten. Und wir haben, fand ich auch interessant, dass Sie das festgestellt haben, dass in diesen Übergängen, ja, wo wir sind noch nicht im Plattenbaugebiet, aber wir sind auch nicht mehr so sehr im Zentrum. Wir finden das in der ganzen Richtung entlang Leipziger Straße, genauso wie auch über den Nordpark hinaus nach Norden hin zum Ried. Was ist es denn aber, was wir tatsächlich machen können? Wie kann man denn ein Plattenbaugebiet aufwerten? Ich weiß vom Kollegen Börsch, Da sagt er, wir in diesen Übergängen zwischen den einzelnen Plattenbaugebieten Wohnraum schaffen für, ich sage es ganz platt, Einfamilienhäuser. Ja. Werden die dann entsprechend angenommen? Und ist es das? Warum wohnen die Leute gern in einem alten Haus? Ich tue es auch, ich könnte für mich antworten. Und nicht in einem Plattenbau, der gegebenenfalls technisch auf höherem Stand ist, vielleicht sogar ganz neu gebaut wurde und in einer Infrastruktur verortet ist, die man eigentlich als blendend bezeichnen kann, zumindest was den Nahverkehr anbetrifft. Warum gibt es in einem Plattenbaugebiet verschiedene Einrichtungen nicht, die man an sich als lebenswert mitnehmen möchte? Ich denke da...
Herr Ungewiss, darf ich Ihnen eine Frage zurückstellen?
Ja.
Können Sie das Problem, Sie als Herr Dr. Ungewiss und das Amt mit Ihren hervorragenden Mitarbeitern allein lösen? Müssen sich da nicht die Ämter zusammensetzen? Muss nicht ein Herr Börsch, Sozialamtsleiter und viele andere zusammensetzen und da einen Masterplan machen?
Die Antwort ist so kurz wie schmerzlos, ja.
Ja, passiert es. Gibt es den Willen dazu?
Den Willen gibt es. Also wenn ich über meinen Kollegen Paul Börsch, auf jeden Fall. Ja. Die Möglichkeiten, die wir haben, sind bescheiden. Und wenn der Kollege Börsch sagt, der heute hier leider nicht da sein kann, die Entwicklungsräume, die er aufmachen kann, sind an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die einfach nicht da sind. Ja, die Stadt Erfurt ist irgendwie konzipiert für die Größenordnung, die wir heute haben. Und wenn wir erweitern wollen, weil wir Zuzüge haben, dann müssen wir grundsätzlich anfangen, tief in den Boden schachten und quasi erstmal Abwasserkanäle legen in die Richtung, in die wir uns vielleicht noch entwickeln wollen. Deswegen gibt es diesen starken Innenausbau. Es hat die Situation gegeben, dass wir in Erfurt fallende Schülerzahlen hatten. Da haben wir angefangen, Schulen zu schließen. Seitdem geht das Märchen durch die Stadt. Wir hätten die Schulen geschlossen, die wir heute brauchen würden.
Das ist ein Märchen.
Das haben wir nicht gemacht. Diese Schulen, die wir geschlossen haben, die haben andere, nämlich freie Träger, übernommen. Wir haben tatsächlich eine Schule nicht mehr im Betrieb. Das ist die oben, die ehemalige Regelschule am beim Mellemarkt dort oben. Dankeschön, Albert-Einstein-Straße. Die ist nicht mehr im Betrieb. Alle anderen Schulen sind durch andere Schulträger weitergenutzt worden. Wir haben keine Schulen verloren und alle sind voll. Das ist die Situation, die wir heute haben. Bei einer Geburtenquote von 2100 und vor der Wende hatten wir eine Geburtenquote von 2300. Das hat sich also gar nicht so sehr verschoben. Was sich verschoben hat, das sind die Möglichkeiten, individuellen Wohnraum zu gewinnen, waren eben in bestimmten Zentren, da war das möglich. Und das, was vorher beliebt war im Plattenbau mit, wie es vorhin so schön hieß, warm Wasser aus der Wand und immer warm und Balkon und Fahrstuhl, das ist jetzt abgelöst worden durch etwas anderes und dadurch haben wir eine Wanderungsbewegung. Was mich interessieren würde, meine Frage ist, wann beginnt in Erfurt der Mittelstand? Wann beginnt in Erfurt der Mittelstand, wo man sagen kann, aha, das sind meine Zielgruppen, auf die ich zugehen muss, damit ich sagen kann, okay, wir machen hier entweder Ziel 1, mehr Arme in die attraktiven Lagen, oder mehr Ziel 2, mehr Mittelschichtfamilien in die unattraktiven Wohnlagen.
Ich muss Sie trotzdem mal fragen, auch weil mir geistert dieser Masterplan, dieser ämterübergreifende Masterplan, geistert mir durch im Kopf. Wenn Sie sagen, wir müssen alle zusammenarbeiten, fühlen Sie sich alleingelassen? Haben Sie das Gefühl, dass das in der gesamten Stadtverwaltung, auch bei den gewählten Vertretern, die ja letztlich zu entscheiden haben, was sie zu machen haben, und damit ja wir, dass es diesen Masterplan gibt, dass es dieses Bewusstsein dafür gibt, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, gibt es so eine ämterübergreifende Supermaster-Zusammenarbeit?
Supermaster ist hier gar nichts. Mhm. Und vor 2 Jahren wäre meine Antwort ganz einfach gewesen, nein, haben wir nicht. Mhm. Aber tatsächlich seit 2 Jahren ist da was aufgekommen, ist auch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Planern, ob das Sozialhilfe ist, Jugendhilfe ist, Bau und insbesondere, was in Erfurt eine Rolle spielt, Verkehr. Ja. Wesentlich besser geworden, die Zusammenarbeit ist intensiver, der Erfahrungsaustausch ist intensiver. Wir haben noch keinen goldenen Plan. Nee, da ist noch nicht alles im grünen Bereich und vielleicht auch oft vom Tagesgeschäft zugeschüttet, überdeckt, was wir eigentlich hätten vielleicht ein Stück weit stabiler machen können. Ja, da sind wir dran, sind wir noch nicht ganz so weit, aber ich würde nicht sagen, dass wir das aus dem Fokus verloren hätten.
Das heißt, wir können ja heute mal den Geist öffnen und eben nicht uns vom Tagesgeschäft zuschütten lassen, was ja schon ganz schön angestiegen ist. Das ist ja die Idee heute Abend. Die Frage, ist die möglich zu beantworten?
Wann die Mittelschicht beginnt, ist relativ schwierig zu beantworten. Also sowohl räumlich als auch vom Geld her. Also vom Geld her kriegt man sicherlich raus. Da gibt es sicherlich auch auf Erfurt-Ebene Zahlen, die ich jetzt aber nicht kenne. Das Räumliche ist ein riesengroßes Problem, weil das Einzige, was wir wissen, sind, wo die Armen wohnen. Außer das, was wir sonst beobachten. Aber wir können das nicht irgendwie zielgenau feststellen, dass bestimmte Einkommensgrenzen da und da und hier und dort leben. Das hat aber eben einfach mit Datenverfügbarkeit, die gelten nicht nur in Erfurt, die gelten für ganz Deutschland, dass wir im Bereich, wo es um Statistiken der zum Beispiel Einkommenssteuerstatistik, da machen wir halt nichts in diesem Bereich und da sind auch ziemlich uns die Hände gebunden. Von daher ist das Mittelschicht steht in dem Moment eher so quasi für eine blumiges politisches Wort in dem Moment.
Also. Das heißt, Sie bräuchten eine Reichtumsforschung, Sie bräuchten mehr Daten über die mehr Geld haben.
Total. Also wie gesagt, das beklagen auch alle in diesem Bereich, dass wir da viel zu wenig wissen und die Argumentation sei immer eine relativ einfache. Ne? Wenn ich was vom Staat will, dann mache ich mich nackig, weil ich was will und alle anderen, die wollen ja eigentlich gar nichts vom Staat und deshalb geben die auch nicht ihre Daten. Das ist so ein bisschen wie mit einem Google-Vertrag, sowas, keine Ahnung. Oder Facebook. Also wenn ich da drin bin, gebe ich meine Daten quasi hin. Aber solange mich bestimmte Leistungen ich nicht haben will, dann muss ich dem auch nichts irgendwie preisgeben an der Stelle. Die Frage, was aber so die Zielerreichung, also das, was ich eigentlich klar machen will, das funktioniert alles nur in sehr begrenzten Rahmen. Sowohl das eine, und stimmt, da war ja vorhin noch die Frage, das eine ist wahrscheinlich das, was auch eher umzusetzen ist, nämlich Arme in die Mittelschichtsquartiere zu bringen. Das ist eher umsetzbar, kommt aber aktuell eben an Grenzen. Ne? Also wie gesagt, wenn wir das vor 10 Jahren diskutiert hätten, wäre das eher unproblematisch gewesen, genau das auch hinzubekommen. Da wäre es nur ums Geld gegangen. Hey, wo hole ich mir Belegungsrechte, wo baue ich Sozialwohnungen? Dann hätte das funktioniert. Aber heute aktuell, das wissen die Stadtratsmitglieder besser als ich, ist Wohnraum und Bauland im Bereich Innenstadt ist ja kaum noch irgendwo was zu finden. Genau, problematisch. Was ich noch einmal verdeutlichen will, was die Einzugsgebiete angeht. Also wie gesagt, hat man vorhin eben schon gehabt, das Problem ist nicht in den entmischten Gebieten. Das Problem ist in den noch gemischten Gebieten halt. Und das sind... Da ist Erfurt auch noch ein bisschen besonders, dass wir noch eine sehr starke Mikrosegregation in dem Sinne haben, dass wir wirklich 2-3 Straßenzüge, die ganz anders sozialstrukturell aufgestellt sind. Also das beste Beispiel ist der östliche Juri-Gagarin-Ring. Also das ist eine sehr niedrige soziale Schicht im Endeffekt. Die Altstadt selber gibt es kaum Arme wiederum. Halt so. Das sehen wir an einigen anderen Stellen auch noch, dass es um Straßenzüge halt geht. Und da ist der Punkt, wo ich sage, da wird die Entmischung richtig losgehen und da werden wir vor allem auch die Probleme bekommen. Eine Frage für mich ist noch im Hinblick auf die Einzugsgebietszusammenlegung, was passiert dann mit dem öffentlichen Nahverkehr und mit der Schülerbeförderung? In Jena, als sie es aufgelöst hatten, jedenfalls übergangsweise, die haben es mittlerweile wieder geändert, aber die hatten es übergangsweise so, dass der öffentliche Nahverkehr nur für die nächstgelegene Schule bereitgestellt wurde, was natürlich extrem die Ungleichheiten nach dem Geldbeutel der Eltern nochmal befördert. Wie gesagt, die haben gelernt, dass man das nicht machen kann, aber das muss man auch klar machen. Wenn ich die Einzugsgebiete freigebe, dann muss ich auch das momentan im Stadtrat diskutierte Freigabe des öffentlichen Nahverkehrs für Kinder und Jugendliche. Weil ohne das funktioniert es nicht. Ja?
Ich sehe ein Nicken. Es gibt eine weitere Anregung, eine Frage.
Ja, mein Name ist Olaf Hopfgarten. Ich arbeite im Jugendamt als Jugendhilfeplaner. Das mache ich jetzt seit über 13 Jahren. Und seitdem kenne ich auch diese Problematik. Und muss sagen, die hat uns im Bereich der Jugendhilfe auch immer schon deutlich beschäftigt und hat unsere Planungsprozesse auch sehr beeinflusst. Das heißt, wenn es darum geht, wo setzen wir Ressourcen, beispielsweise im Bereich der Jugendarbeit, also Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendhäuser oder im Bereich der Jugendsozialarbeit, also Streetwork oder auch Schulsozialarbeit, wo setzen wir die ein, dann haben wir auch immer geguckt, wo leben benachteiligte Kinder und Jugendliche, in welchen Gebieten, und haben dort auch die Ressourcen eingesetzt. Das hat dazu geführt, dass wir beispielsweise in der Südstadt, also in der Vorstadt, Löber Vorstadt, Brühler Vorstadt, Daberstedt, kein einziges Jugendhaus mehr haben, aber im Bereich Platte Nord und Platte Südost mehrere. Ja. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber das waren Reaktionen. Ja. Und das heißt, wir haben auf diese Prozesse reagiert, wie man das eben in der sozialen Arbeit meistens macht. Was ich gut fände, wenn wir mit unseren Beiträgen, die wir hier leisten, auch in Zusammenarbeit mit Schule, also ich sag mal Schuljugendarbeit, Schulsozialarbeit, stärker das strategisch auch ausrichten würden, wenn wir sagen, okay, wir leisten in diesen Gebieten oder wir erbringen in diesen Gebieten Angebote, finanzieren diese, aber nicht nur als Reaktion auf besondere Problemlagen, sondern auch als einen Beitrag, um diese Gebiete mittelfristig aufzuwerten, attraktiver zu machen oder die Attraktivität, die da ist, zumindest zu erhalten. Und dafür braucht es dann schon wieder das, was hier, glaube ich, als Masterplan angesprochen wurde, also so eine Strategie für bestimmte Gebiete, wo verschiedene Bereiche auch in der Verwaltung zusammenarbeiten. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen optimistischer als vor 10 Jahren. Also wenn ich auf den Entwurf des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes gucke, da sehe ich da deutlich mehr Ansätze als im alten Konzept. Wenn ich auf die Zusammenarbeit, die schon angesprochen wurde, im Bereich der Planungen in verschiedenen Bereichen, auch über das Sozialdezernat hinaus, also auch mit Stadtentwicklung gucke, sehe ich da auch deutlich mehr Ansätze, als es in den vergangenen Jahren war. Also ich bin da jetzt nicht so pessimistisch.
Und Sie wären bereit für eine Zusammenarbeit und sagen, wir müssen uns auch zusammensetzen. Was würden Sie noch als nochmal eine Nachfrage, was würden Sie sich konkret wünschen als Jugendamt?
Also als Jugendamt würden wir uns wünschen, dass man für bestimmte Gebiete nochmal, arbeiten wir auch gerade dran, muss ich auch gestehen, also gemeinsam, für bestimmte Gebiete nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln die Situation analysiert, also natürlich mit statistischen Daten, aber auch vielleicht nochmal mit Hilfe von anderen Instrumenten. Also wir haben ja auch Informationen zum Beispiel aus der Kinder- und Jugendbefragung, wo Kinder und Jugendliche ihre persönliche Situation schildern und da auch eklatante Unterschiede sichtbar werden, also nicht nur statistisch, sondern eben auch im Erleben der Kinder. Und dass man dann also Gebiete identifiziert, wo es einen besonderen Handlungsbedarf gibt und dort gemeinsam überlegt, was können wir hier gemeinsam machen im Bereich der Jugendhilfe, im Bereich der Schule, im Bereich der Stadtentwicklung und so weiter. Und das fände ich gut.
Ich frage danach, ob das mit der Zusammenarbeit geklappt hat. Ne? Es gibt eine weitere Frage und eine Anregung. Ich weiß nicht,
Ja, mein Name ist Peter Stetter. Ich bin Pirat, bin Lehrer, bin selbst Mitglied im Bildungsausschuss. Und meine Frage ist, hier spielt natürlich auch die Fragestellung Schulkonzepte eine Rolle. Mich interessiert, ob Sie irgendwelche Zahlen haben, welche Rolle Schulkonzepte bei der Entscheidungsfindung finden, das vielleicht in Korrelation auch zum SGB und sowas, also zu den Zahlen, die Sie da jetzt vorgestellt haben. Es ist ja einer der Gründe, warum die auch für eine Auflösung der Schulbereiche, Schulbezirke zählen, dass Eltern sich die Schule eben danach aussuchen, welches Schulkonzept passt zu meinem Kind. Es ist die Frage für mich, trifft dieses Ding überhaupt zu? Welche Eltern interessiert das Schulkonzept? Welche Eltern interessiert es nicht? Ob Sie da irgendwelche Informationen für uns haben? Danke.
Ganz schwieriges Thema und auch etwas, was ich ganz, ganz kritisch auch irgendwie sehe. Es ist eine Entwicklung, die haben wir uns seit PISA gegeben, dass jetzt irgendwie jede Schule ein Schulkonzept schreiben muss. Eine Lehrerin aus Niedersachsen hat mir mal gesagt, die hat es mal hingestellt vor ihre Klasse, hat etwas vorgelesen, 2 Seiten. Und danach hat sie die Schüler gefragt, ob sie wüssten, was das wäre. Keine Ahnung. Und das war das Schulkonzept. Ne? Und das sind, glaube ich, wir machen da irgendwie künstlich, weil es auch eben teilweise so vor. Also keine Ahnung. Es gibt Leute auch in der Bildungsforschung, die stehen da völlig anders dazu. Ich sehe das eher kritisch, diese ganze Geschichte, dass man auch sehr stark den Privaten da hinterherläuft. Also die Privaten müssen das machen, die müssen Werbung machen, die müssen ja quasi auch bestimmte Eltern dazu bringen, dass sie ein paar Euro vielleicht auch im Zweifelsfall dafür zahlen, eine bestimmte Schule zu besuchen. Das ist in den öffentlichen Schulsystemen irgendwie völlig sinnlos, weil entweder habe ich 32 Grundschuleinzugsgebiete, 32 richtig, egal. Und dann brauche ich kein Schulkonzept, weil dann haben die Eltern dahin zu gehen, wo ich sage, dass sie hingehen müssen. Oder ich sage, ich habe 32 Schulkonzepte und sucht euch bitte das Beste aus. Und da ist dieses einfach komplett schief. Also da sehen wir auch, dass das überhaupt nicht zueinander passt. Also ein Schuleinzugsgebiet und gleichzeitig ein Schulkonzept, relativ schwierig. Die einzige empirische Evidenz, die wir so haben zu diesen Fragestellungen, ist immer Berlin. Und man sieht oft, dass es nicht mit Schulkonzepten, nicht mal mit Leistung großartig zu tun hat. Es ist ganz oft der Migrantenanteil und der Anteil Lernmittelbefreiter, in dem Fall Armer in Berlin, das ist ein Treiber, der Schülerströme anzieht oder eben auch nicht anzieht. Also in aller Vorsicht, weil die Datenlage auch da relativ begrenzt sind, aber das sind eher die Aspekte, die da wichtig sind. Ein wichtiger Punkt eben von einem Vertreter vom Jugendamt, den ich auch nochmal ganz klar machen muss. Das ist alles sehr strukturell. Das ist alles, wir sehen das, okay, da wohnen Arme, wir wissen, dieses ist verknüpft mit Problemlagen. Aber das, was wir nicht tun, mal die Kinder fragen, wie geht's euch eigentlich? Ne? Also ich hatte letzte Woche war ich bei einer wissenschaftlichen Diskussion, da war ein Vertreter aus NRW, die jetzt angefangen haben in Bottrop und Herne, egal, und wenn es Dortmund und Essen wären, wäre auch das Gleiche, aber es waren Bottrop und Herne, angefangen jedes Jahr die Kinder einen Fragebogen vorzulegen, jeden Kind in der Stadt zu fragen, wie geht's dir auf verschiedensten Dimensionen, und dann wird, nachdem man diese Fragen beantwortet hat, eine Schulkonferenz einberufen und sich darüber unterhalten, wo haben wir hier Entwicklungsbedarfe und was ist eigentlich wichtig. Wir sind so stark auf Kompetenzen und Vera-Scores ausgerichtet, dass diese Fragen uns ziemlich eigentlich verborgen bleiben. Und da ist auch dann wirklich die Frage, und das, da unterstützen wir das dann eigentlich auch im Hinblick auf der Selbstsicht, wenn wir jetzt auch mal in die Schulen reingehen würden und genau das tun würden. Wir wären vielleicht überrascht, dass wir im Norden doch vielleicht die ein oder andere Schule finden würden, wo die Schüler genauso glücklich sind wie im Süden halt so. Und solche Wege zu gehen und neue Wege mal zu gehen, die könnten an der Stelle auch ein Stück weit halt weiterhelfen. Und das ist auch genau der Punkt, dass diese sozial abgehängten Gebiete, das sind keine Ghettos im amerikanischen Sinne. Wir sehen das auch, was Kriminalitätsstatistik und sowas angeht. Ja, in den Plattenbauten haben wir ein paar mehr Straftaten halt so, aber das ist nicht exorbitant im Vergleich zu den anderen Gebieten. Wir haben eher das Problem, dass viele dieser Eltern, vor allem von Kindern, da Hilfe zur Selbsthilfe brauchen. Also wir haben viele Maßnahmen eben des Jugendamtes halt so im Hinblick auf Hilfen zur Erziehung und in Obhutnahmen im allerschlimmsten Fall. Keine Frage, dass da nicht genügend getan wird, aber es ist eben, wir wissen eigentlich viel zu wenig tatsächlich, außer diese strukturellen Dinge über die Kinder, die tatsächlich auch da wohnen.
Wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit. Sie haben also noch Zeit, Fragen zu stellen und Ihre Anregungen zu geben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Katrin Vogel und ich bin Geschäftsführerin der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland, die 21 freie Schulen hat in Thüringen und Sachsen-Anhalt, 3 davon in Erfurt. Es gab viele tolle Anregungen hier und ich will jetzt gar nichts sagen zum Thema Bildungspolitik, da könnte ich auch einiges dazu sagen, und Schulkonzepten, das will ich gar nicht machen. Ich habe, bevor ich herkam, es gewagt, mal in Ihre Studie reinzugucken und auch in die Zusammenfassung reinzugucken und habe einen interessanten Aspekt gelesen, den ich jetzt erwähnen will, aber ich will dann nicht über freie Schulen reden, sondern auf was ganz anderes hinaus. Sie haben nämlich in Ihrer Studie in Westdeutschland festgestellt, dass freie Schulen zu einer Desegregation führen können, weil auch, und darüber haben wir vorhin ja auch, oder haben Sie vorhin auch gesprochen, weil auch Familien, denen solche Dinge wichtig sind, halt einfach bereit sind, in Stadtteile zu ziehen, wenn es dort eine freie Schule gibt und sie ihr Kind dort einschulen können. Ob die segregieren oder nicht, darüber will ich gar nicht reden, sondern ich will jetzt eigentlich den Sozialforscher über die Bildungsfrage hinaus mal fragen, ob es nicht wichtig und sinnvoll wäre, Stadtteile, in denen eine Durchmischung denkbar ist, weil vielleicht noch Platz zum Bauen ist oder wie auch immer. Es gibt ja viele Rahmenbedingungen, die das auch bedingen und die man auch als Stadt nicht immer beeinflussen kann. Ob es nicht sinnvoll wäre zu sagen, ich investiere in Dinge, die Menschen wollen, die in einem bestimmten Viertel wohnen wollen. Und es geht nicht um freie Schulen oder nicht freie Schulen, sondern es geht um Schulen, die sie wollen. Es geht vielleicht auch um Nahverkehr, den sie wollen. Es geht vielleicht um Begegnungsmöglichkeiten, Jugendclub zum Beispiel, oder um andere Dinge, die junge Menschen, die sich für einen Stadtteil entscheiden und sagen, ich will dort ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen oder in einer Wohnung zur Miete wohnen, die heute attraktiv sind für junge Leute, denn ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern, das ist anders als das, was Menschen wollen, die jetzt 50 sind, das ist so. Und wäre das für den Sozialforscher, sagt er, ist es wichtig, dass die Stadt da oder die Städte, die Kommunen dahin investieren, solche Menschen in solche Viertel zu locken sozusagen mit den Angeboten, die dort gewünscht sind. Das ist das, was mich mal interessieren würde, jenseits der Frage von freien Schulen. Das war jetzt nur der Anlass sozusagen, weil ich das interessant fand und das gelesen hatte. Sehen Sie das, dass das ein wichtiger Aspekt wäre in der Stadtplanung?
Ja, nochmal die Konkretisierung. Also was meinen Sie jetzt damit, dass man quasi Einfamilienhäuser in die Freiflächen zwischen den Plattenbauten baut?
Sie hatten doch vorhin selber gesagt, dass es einfacher ist, zu stärkere Vermischung, wenn ich in die Richtung denke sozusagen, dass ich das attraktiv mache, dorthin zu ziehen. Und das war jetzt meine Frage, können die Sozialforscher dabei helfen, zu überlegen, was macht Regionen attraktiv, damit ich dort eine stärkere Durchmischung habe in diese Richtung?
Ich hatte es, glaube ich, andersrum formuliert. Also, dass ich eher dran glaube, dass ich die Armen in die besseren Gebiete, Ihre Frage verstehe ich jetzt in die andere Richtung, quasi kriege ich die Mittelschicht quasi in die frei werdenden oder in den freien Raum. Also, es wird ja auch das an einigen Stellen getan, hat man ja schon angesprochen. Also, ein Beispiel ist die Nordhäuser Straße, linke Seite, dass einige Einfamilienhäuser entstanden sind. Es soll, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in Richtung Gispersleben auch quasi eine Randbebauung geben. Ich glaube, diese Randbebauung ist ohnehin das Einzige, was man machen kann. Also ich glaube, man kann jetzt nicht anfangen, in die abgerissenen Löcher quasi zwischen den Plattenbauten jetzt mit solchen Siedlungen anzufangen. Ich glaube, das mag auch für viele auch untere Mittelschichtsfamilien, ohne die Definition abschließend zu geben, attraktiv sein, weil sie sonst eben das nicht leisten können. Also, und da ist, glaube ich, vielleicht ein Ansatz, dass man da ein Stück weit Durchmischung hinbekommt. Und dann muss man aber tatsächlich dann wieder genau diesen Aspekt zu den privaten Schulen auch aus der Studie dann wieder aufnehmen. Am Ende des Tages werden die ihre Kinder aber trotzdem nicht in diesen Gebieten in die Schule bringen, normalerweise halt. Also das kann ein langer Prozess sein, wo es ein stärkeres Miteinander und Kennenlernen auch geben kann und muss. Aber es ist häufig, und da sind wir auch ganz schnell wieder bei den Einzugsgebieten tatsächlich, um genau das hinzubekommen, und nur das haben wir eigentlich auch in der Studie für die privaten Grundschulen in Westdeutschland eigentlich gezeigt, wenn ich eine etwas stärkere Klientel in abgehängten Gebieten halten will, dann eher darüber eben um solche Angebote der freien Schulwahl. Also es hatte in dem Moment nichts mit Privatschulen zu tun, sondern das war eigentlich nur ein Indikator dafür, ob ich frei wählen kann. Also es heißt also auch, genau über diesen Aspekt wäre eher ein Argument dafür zu sehen, um eine wohnräumliche stärkere, also einen Rückgang der Segregation auf der Wohnraumebene hinzubekommen. Dafür könnten unter Umständen positive Effekte von der Auflösung der Schuleinzugsbezirke kommen.
Ist da die KOWO am Zug? Hat die da eine große Verantwortung als kommunales Wohnungsunternehmen? Hebt die Hände. War ja mal nur so eine Frage in den Raum gestellt. Gibt es weitere Fragen, die Sie in den Raum stellen möchten, Anregungen?
Auch miteinander diskutieren.
Ne? Miteinander geht natürlich auch, ja.
Ja, mein Name ist Dr. Faber-Steinfeld, bildungspolitische Sprecherin der SPD, auch im Bildungsausschuss. Ich möchte mit einer Bemerkung anfangen, also und allen Kollegen, die jetzt hier auch vom Bildungsausschuss sind, also auf politischer Ebene hier in der Stadt Erfurt, wir haben das Problem erkannt und ich denke, wir sind uns da auch alle einig, dass wir so gut wir nur irgendwie können, dieses Problem auch bearbeiten wollen und eine weitere Segregation verhindern wollen. Ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal, beste Schule für die ärmsten Schüler. Sie haben also zwei Beispiele genannt, haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Hamburg also sehr viel Geld umverteilt. Da wollte ich nochmal nachfragen, ob es da schon Effekte gibt, die beschreibbar sind. Und das andere ist eine Frage. Wir haben hier in Erfurt jetzt auch in den letzten Jahren einen großen Umbau der Schullandschaft und Schularten. Dadurch, dass wir Gemeinschaftsschulen haben und die Zahl ist steigend, gibt es dort soziologische Erkenntnisse, dass also solche Schulformen der Segregation also positiv entgegenwirken? Oder sind die Effekte trotz dieser Schulart jetzt, also klassisch ist ja das Gymnasium für bildungsnahe Elternhäuser, wenn man Kind was werden will, also gibt es da Unterschiede, was das Schülerklientel angeht?
Die Effekte in Hamburg, wenn man das mal so vor allem, wie sich Hamburg in den letzten Jahren bei den IQB-Ländervergleichen, PISA-Studien entwickelt hat, dann ist, wenn ich das recht erinnere, vor allem im unteren Bereich der Leistungsverteilung hat sich etwas ins Positive entwickelt. Dadurch ist Hamburg auch ein kleines bisschen besser geworden. Ob das nun kausal damit im Zusammenhang steht, es ist naheliegend, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Ich gehe davon aus, dass man in Hamburg da noch die ein oder andere Studie ohnehin in Auftrag gegeben hat, ist mir jetzt aber quasi nichts dazu bekannt. Die Gemeinschaftsschulen, da braucht es ist eigentlich, glaube ich, wichtiger, die Realitäten heute zu sehen. Wir haben uns ja letzte Woche darüber unterhalten schon, was die Gemeinschaftsschulen im Endeffekt ausgelöst haben in der Stadt Erfurt beziehungsweise aktuell auslösen. Prinzipiell gegen inklusive Schulformen ist erstmal nichts zu sagen, vor allem auch im ländlichen Raum. Also ich glaube, darüber nachzudenken, bestimmte Grundschulen und Regelschulen zusammenzulegen, ein Gemeinschaftsschulkonzept, ich glaube, das hat vielen Schulstandorten in Thüringen insgesamt geholfen, überhaupt bestehen zu bleiben. Das muss man, glaube ich, aus einer Leistung der Gemeinschaftsschulen durchaus rausstellen, auch wenn dann oft nicht die gymnasiale Oberstufe zusätzlich quasi mit installiert wurde, weil man einfach auch nicht genügend Schüler hatten, die diesen Weg dann teilweise eben auch gehen konnten. Wenn man sich anschaut, wo haben wir die gymnasialen Oberstufen an den Gemeinschaftsschulen? Mein letzter Stand ist das Schuljahr 2015-16. Da waren von 64 Gemeinschaftsschulen gerade mal 5 gymnasiale Oberstufen, davon eine in Erfurt, 3 in Jena und noch eine fünfte irgendwo dann tatsächlich mal auf dem Land. Also das ist im Endeffekt genau dieser Weg zum Abitur hat die Gemeinschaftsschule nicht erfüllt, die man sich vielleicht auch davon versprochen hat. Was hat die Gemeinschaftsschule, was richtet sie gerade in Erfurt vielleicht auch im Hinblick auf Schulplanung an? Und das ist, glaube ich, auch nicht intendiert, was man da eigentlich mit gemacht hat. Dadurch, dass die Gemeinschaftsschule, immer korrigierend dazwischenrufen, wenn ich irgendwas falsch darstelle, kein Einzugsgebiet hat. Also das Einzige ist, wenn dann mal vorrangig Grundschulkinder, die da vorher gelebt haben, vielleicht noch ein höheres Anrecht haben. Passiert jetzt aber Folgendes, dass wir, und das ist ja eine aktuelle Entwicklung, dass die Regelschulen komplett im Regen stehen gelassen werden. Also es ist im Endeffekt, die erste Regelschule macht dicht, wird zur Gemeinschaft, also sie macht nicht dicht, sie wandelt zu einer Gemeinschaftsschule, geht aus dem Einzugsgebietssystem heraus, die nächste wandelt sich um, die nächste wandelt sich um und dann haben wir auf einmal südlich der Andreasvorstadt nur noch im Borntal eine einzige Regelschule, die den kompletten Süden quasi als Einzugsgebietsschule abhandeln soll. Da sieht man eigentlich dran, dass dass die Gemeinschaftsschule quasi nie in dieses System wirklich gut integriert war im Bereich der Regelschulen und dass eigentlich im Bereich der Regelschulen auch überhaupt nicht über Einzugsgebiete mehr reden müssen. Ja, es ist völlig, also da hat sich einfach es hat sich so entwickelt, wie sich entwickelt hat. Sie haben sich alle in Gemeinschaftsschulen umdefiniert und damit haben sie eigentlich eine Faktizität von unten geschaffen, wo wir jetzt gar nicht mehr drüber entscheiden muss eigentlich, ob man die Einzugsgebiete auflöst. Man muss eigentlich nur warten, bis die letzte Regelschule sich zur Gemeinschaftsschule umgenannt hat. Ob das pädagogische Konzept damit verknüpft ist, ist nochmal eine andere Frage.
Also ich habe einen Zucken gemerkt. Was richten die Gemeinschaftsschulen an? Da gab es hier einen Zucken im Raum. Ne? Also, aber vielleicht gibt es.
Ich meine, auch wenn man sich das andere anschaut, das, was ja verbunden war, die gymnasiale Oberstufe und dann quasi der gemeinsame Weg von Klasse 1 bis Klasse 12, selbst in Erfurt haben wir das ja kaum geschaffen. Also die Schillerschule hat zwar jetzt eine gymnasiale Oberstufe, aber man hat es bis heute nicht geschafft, die Steigerschule als Grundschulteil zu integrieren. Also faktisch haben wir nicht eine komplette, berichtigen Sie mich, eine komplette von unten anfangende bis zur 12. Klasse laufenden Gemeinschaftsschule aktuell heute in Erfurt. Berichtigung kommt, jetzt, welche ist es?
Halt das Mikro.
Sie haben recht, nein, das haben wir noch nicht. Das ist aber in diesem Zeitfenster, seitdem wir in Erfurt Gemeinschaftsschulen haben, auch gar nicht möglich. Aber wir haben einige, die da auf dem Weg sind. Da wäre also die definitiv also auch von der 1 anfangen, ist das natürlich die Gemeinschaftsschule in der Karstraße. Und die ist aber noch nicht so lange da, als dass man sagen könnte, die hat jetzt auch schon eine 11 und 12. Die haben die einfach noch nicht. Die Schule gibt's einfach noch nicht lange genug. Aber es war für mich also bis jetzt an diesem Abend wunderbar zu erleben, dass also ein Soziologe die Dinge genauso reflektiert, wie wir sie in Ausschüssen und in den Fachämtern diskutieren. Und keineswegs jetzt geschlagen von Ratlosigkeit, das kann man also als Mitarbeiter dieses Hauses gar nicht sagen, sondern vielmehr, dass eine gewisse Erkenntnis sich doch immer weiter durchsetzt, als dass nicht alles, was man sich vorstellt, an Mitteln und Möglichkeiten einzubringen, tatsächlich woanders bisher gegriffen hat. Ich finde, Sie sind zu demselben Ergebnis gekommen, zu dem wir auch gekommen sind. Das System, das Einzugsbereich Bereichs für die Regelschulen hat sich selbst aufgelöst mit dem immer wiederkehrenden Wandlungsprozess der Regelschule in die Gemeinschaftsschulen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, bei den Grundschulen, und das ist ja eigentlich so das Kernthema, warum wir auch heute hier in diesem Vortrag sind, bei den Grundschulen einzusteigen, wo sind sinnvollerweise Schulbezirke zu bilden. Und je mehr ich Ihnen zuhöre und je mehr ich darüber nachdenke, komme ich zu dem Ergebnis, das bringt nichts. Wir werden diesen Prozess nicht aufhalten. Wir werden die Eltern, die interessiert sind daran, dass die Kinder in der Schule etwas erleben, nicht ausbremsen mit Schulbezirken. Die der Meinung sind, sie wollen an einem bestimmten Ort, dann tun sie das und dann gehen sie zum Schulamt und zur Not klagen sie auch. Und wollen wir das für die Stadt, für die Leute beschließen, also einen Beschluss fassen zu einem System gegen die Eltern. Aber das sind nicht alle Eltern. Es gibt auch Eltern, die sich weniger interessieren und es gibt auch leider Eltern, und das kriegen wir natürlich live mit, die sich gar nicht interessieren. Genau das ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen müssen, wo auch Olaf Hopfgarten vom Jugendamt sagt, also hier müsste man natürlich primär ansetzen. Eingangs Ihres Vortrages haben Sie darauf verwiesen, dass die Stadt Hamburg, die leider auf einem anderen finanziellen Level steht als die Stadt Erfurt, sehr viel Geld als Unterstützung in die Schulen gibt. Jetzt gibt es diesen Vorschlag hier aus dem Bildungsausschuss heraus auch, sowas zu tun, wenngleich Sie mit 50.000 Euro eher im Symbolcharakter sind. Aber muss man mal schauen.
Ganz kurze Anmerkung, Hamburg macht es auch insoweit zweckgebunden, auch weil es ein Bundesland ist, dass sie sofort die Klassenfrequenzen senken. Das heißt, die Schulen in schwieriger sozialer Lage haben dann nicht mehr 25 Schüler, sondern bis zu 15 runter. Ja, also das sind Dimensionen, über die wir hier reden. Und da ist auch Erfurt relativ wenig handlungsfähig.
Genau, und der Handlungsraum, den die Kommune an der Stelle hat, ist null, weil wir das nicht beeinflussen dürfen. Aber wir können natürlich freiwillig Geld in einen Prozess geben. Wenn uns irgendeiner sagen würde, was soll dann in diesem Prozess geschehen? Also wir geben Geld hin und die Schulen haben ja jetzt momentan auch die Erfahrung gemacht, dass sie ja sogar vom staatlichen Schulamt, respektive vom Kultusministerium Geld bekommen, um damit etwas vor Ort entscheiden zu können. Vor Ort entscheiden zu können ist immer richtig, sind wir uns einig, aber was? Das ist für mich die Frage. Was können wir damit bewegen? Was kann eine Schule? Die Schule soll das Geld haben, die Schule soll die Idee haben. Die kann sich dann gerne an uns wenden, dass wir bei der Unterstützung helfen, wollen wir gar nicht bestimmen. Aber was? Und das ist die Frage, die mir auch letztendlich durch Ihren Vortrag unbeantwortet bleibt. Was kann die Kommune tun, was wirklich der Kommune ihre Sache ist, um in unmittelbarer Folge eine Besserung in diesem Prozess zu erreichen? Langfristig, da können wir uns in ein paar Jahren gerne wieder zusammensetzen und darüber diskutieren, was haben wir langfristig erreicht. Aber die Erwartungshaltung ist ja nun mal bei den Entscheidern, bei den Politikern, einen Effekt zu erzielen, der sich zeitnah einstellt, damit auch eine Verbindung zwischen dem Erfolg und ihrer Arbeit sichtbar wird. Und genau das ist auch ein legitimer Anspruch der Politik, dass sie sagt, ich möchte diese Verbindung haben, damit man erkennt, wir haben was getan, während andere vielleicht nur darüber reden oder einfach nur davon profitieren, dass die, die was tun, gerade mal nicht gerade das Richtige tun und für sich einen Effekt mitnehmen, den sie so vielleicht gar nicht wollten.
Wenn ich zeitnah höre, zucke ich immer zusammen, aber was Zeithorizonte betrifft, da haben Sie, Herr Helbig, ja gesagt, da muss man sich schon gedanklich auf einen Prozess von 20 Jahren einstellen. Das heißt, wenn es zu diesem Masterplan kommt, wenn die Ämter zusammenarbeiten, die Stadträte in den Ausschüssen eine gute Arbeit machen, Zivilgesellschaft noch mit zusammenarbeitet und alles gut funktioniert, dürfen wir trotzdem nicht erwarten, dass sich da in 2-3 Jahren was ändert oder könnten wir da schon was spüren? Oder müssen wir sagen, wir reden in 20 Jahren nochmal?
Differenzierter. Also in 20 Jahren, ich glaube nicht, dass wir im Bereich Bildung und Soziales überhaupt 20 Jahre hätten. Ich glaube, diese langfristige 20
Jahre,
die ist bezogen auf eine Neuaufstellung im Hinblick auf die soziale Verteilung von Gruppen. Also das.
Da reden wir über Stadtentwicklung.
Genau, also die Ziele 1 und 2, die sind eher sehr, sehr langfristige Ziele und dem muss man sich auch bewusst sein, die muss man heute starten, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren da größere Effekte sieht, dass man sagt, Problem erkannt, was natürlich auch in politischen Dimensionen relativ schwierig ist. Ne? Es ist nicht billig, das Ganze, und den Erfolg siehst du heute nicht. Den siehst du maximal eben in 20 Jahren. Und da wissen wir auch noch nicht so richtig, was passiert denn jetzt. Ne? Momentan die Bevölkerungsentwicklung und Prognosen für Erfurt nach wie vor sehr positiv.
Aber die zeitnahen Maßnahmen, das heißt, da kann schon was gehen?
Da kann durchaus was gehen. Und aber dann die Frage, was konkret? Ne? Da bin ich ja nur der Soziologe. Nee, also diese Dinge halt so, die sollten sich, und da will ich mir auch wirklich, da habe ich ein Vorbehalt über meine eigene Profession halt so, da müssen sich andere Leute Gedanken machen, das sind die Sozialpädagogen, das sind die Pädagogen, das sind die Leute, die eben vor Ort dann vielleicht ein Stück arbeiten, nicht nur eben vor Ort im Sinne von Schule, sondern eben auch die zum Beispiel in Amtverbildung beziehungsweise auch mal ein Ministerium halt so, was mal bestimmt, also bestimmte Dinge einfach mal von oben her vorgibt, wo man sagt, hey, das hat sich woanders bewährt, das machen wir jetzt auch. Was wir dann machen müssen, und da kommt der Soziologe dann wieder ins Spiel, wir müssen, und das auch transparent nach außen, viel stärker ein Monitoring betreiben, wo wir an Schulen auch mal experimentell vielleicht Dinge ausprobieren, wo wir sagen, wir probieren immer das und das aus in Schule ABC und dann mal schauen, hat sich die jetzt in 3-4 Jahren auf bestimmten Kennziffern besser entwickelt als an einer anderen Stelle. Try and error hat man das, glaube ich, früher mal genannt. Und dafür hat kaum einer noch Zeit und Mut, dass man quasi eben auch mal das in einem kleinen Rahmen versucht, eben auch mal Dinge zu testen, die funktionieren. Im Endeffekt, was machen wir die ganze Zeit? Das ist irgendwie ziemlich Blindflug halt so, was ich vorhin schon mal thematisiert habe. In der Pädagogik ist sehr, sehr viel Ideologie und sehr wenig eigentlich bewiesen, was nun besser funktioniert oder eben auch nicht so gut funktioniert, auch wo man jetzt die Hattie-Studie alle vor uns hertragen, also dass wir jetzt das wüssten. Aber das ist, glaube ich, so die Mahnung, die ich als Soziologe mitgebe, dass wir viel mehr gucken müssen, auch in Zeiten, wo wir viel, viel bessere Verfügbarkeit über Daten auch haben, als wir das vor 10, 15 Jahren halt hatten, dass wir eben Dinge gucken. Und wenn solche Dinge sind, auch mal zu fragen, wie entwickelt sich das Wohlbefinden unserer Kinder an Schulen halt so durch bestimmte Maßnahmen. Ich will nicht immer nur auf irgendwelche Vera-Scores oder PISA-Scores gucken und dann sagen, das hat sich so oder so entwickelt. Mir wird es tatsächlich auch mal reichen, zu sagen, dass die Kinder in bestimmten Schulen in diesem Jahr sich so und so fühlen und ich habe jetzt etwas getan und das ist ganz wichtig und das ist auch hart für Politik. Wir machen jetzt etwas und wir machen das nicht in allen Schulen, weil wir wollen erst mal gucken, ob es funktioniert. Wir brauchen ein paar Schulen, denen wir das auch mal nicht angedeihen lassen, um so etwas auch mal auszuprobieren. Und da tut sich Politik extrem schwer, besonders in Deutschland, sowas auch mal auszuprobieren. Und ich glaube auch, dass wir vor allem, weil wir eine Grundschulpädagogik an dieser Uni in dieser Stadt haben, also wo wir forschende Leute auch wie mich haben, wo wir einfach viel mehr den Dialog suchen, um solche Dinge auch auszuprobieren und offensiv auch auszuprobieren und die dann danach zu bewerten, nicht nach irgendwelcher Politik oder Parteikouleur, sondern ob es tatsächlich etwas vor Ort gebracht hat. Also, und das ist, glaube ich, diese Wege, die wir heute stärker gehen sollten. Und was genau, da können wir uns ja noch drüber unterhalten, in längeren Prozessen.
Und wie gesagt, derbes Monitoring, ne? Also richtig harte Daten für den Soziologen von vor Ort. Das wäre ich nicht für derbes Monitoring. Sehr gut. Wir haben noch eine knappe Viertelstunde. Haben Sie noch was zu sagen? Haben Sie noch Fragen? Wir müssen die Zeit nicht ausschöpfen, können es aber.
Ja, Franziska Alf vom Amt für Soziales und Gesundheit. Ich bin dort für die Gesundheitsberichterstattung zuständig. Und Sie haben ganz früh auf die Gesundheit der Kinder hingewiesen, nämlich auf die Sprachauffälligkeiten, auf die Verhaltensauffälligkeiten. All diese Daten sammeln wir ja im Gesundheitsamt und beobachten sie auch schon über viele Jahre. Wir haben in Thüringen noch das Glück, dass wir nicht nur den Schuleingangsdaten haben, sondern auch in den 4. und 8. Klassen die Gesundheit der Kinder dort beobachten können. Und dort zeigt sich natürlich das Bild auch, was Sie gezeigt haben, eben, dass sich die Gesundheit der Kinder eher im Negativen weiterentwickelt. Wir haben beispielsweise bei den Schuleingangskindern 9% mit Übergewicht. Bei den Achtklässlern haben wir schon knapp 20% unserer Kinder. Also die gesundheitliche Lage verschlechtert sich da eher. Und die gesunde Entwicklung ist aber die Voraussetzung für Lernen für die Kinder. Von daher ist es mir ein großes Anliegen, dass wir auch mal das Thema gesunde Schule in den Fokus nehmen und was wir da vielleicht alle zusammen machen können. Denn Gesundheit ist eben nicht nur die körperliche, sondern auch die seelische und das soziale Wohlbefinden. Und das haben Sie eben eigentlich auch sehr deutlich gemacht. Die Kinder müssen sich wohlfühlen. Und die aktuellen Daten zur Kinder- und Lebenslagenbefragung zeigen, dass das eben auch nicht so der Fall ist. Ich habe mir die Daten gerade angeguckt und dort zeigt sich auch schon bei den 12- bis 17-Jährigen, dass sie unter Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen leiden. Sie geben ein großer Prozentsatz, gibt Sorgen und Nöte an und wir haben auch gefragt, was sind das für Sorgen und Nöte? Da kommt ganz oft Schulnoten, Leistungsdruck, Beruf, was mache ich danach? Das sind viele Probleme, die die seelische Gesundheit betreffen, mit denen sich unsere Kinder schon beschäftigen. Und das, denke ich, müssen wir auch mit in den Fokus nehmen.
Und werden diese Daten dann zurückgespielt an die Schulen, dass sie dann im Endeffekt damit auch was machen?
An die einzelnen Schulen nicht. Ne? Im Kinder- und Jugendgesundheitsbericht haben wir die Daten. Aber klar, wir müssen die noch viel mehr
ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Eigentlich hat man hier einen Ansatz, wo Daten eigentlich da sind, die man auch zurückspielen könnte. Ich glaube auch, dass wir, was auch so Stress und solche Dinge angeht, Lernstress, dass wir da nicht mal die Verknüpfung so stark mit dem Sozialen haben, sondern dass wir da auch einige andere Grundschulen, wo es in die Vorbereitung aufs Gymnasium vor allem Probleme geben, kann auch aus anderen sozialen Lagen. Aber im Endeffekt, ne? Bisschen Berichterstattung da, ja, wir wissen viel, aber irgendwie, wir fügen es nicht zusammen, diese ganzen Geschichten. Auch diese ganzen, also Vera-Leistung insgesamt. Das weiß zwar wenigstens noch die Schule, aber da wissen wir schon quasi als Stadt nicht, wo funktioniert es gut, wo funktioniert es nicht so gut. Ich lasse mich gerne berichtigen, Vera-Daten haben wir auch nicht an der Stadt, oder? Sehr gut.
Was? Jetzt hat mich der Carsten Rose nochmal herausgefordert. Mhm. Weil wir fangen ja nicht an in Erfurt. Dieser Stadtrat hat schon in der vorvorletzten Periode, 2007, 2008, einen Beschluss gefasst, dass die Stadt Erfurt an Bildungsstadt Erfurt teilnimmt, dass sie an Lernfort teilnimmt, an einem Projekt, um die kommunale Verantwortung für Bildung in den Mittelpunkt zu rücken. Und es ist nicht so, dass man bei Null anfängt, dass nichts da ist und dass in dieser Stadt es wachsen muss, dass die Stadt sozusagen verantwortlich ist für Schule. Also, dass es ein Stück weit heute diskutiert wird hier, ist ja ein Zeichen davon, dass wir auf dem Weg sind, dass wir uns auf dem Weg gemacht haben und ich denk eben, wir haben einen Bildungsbericht 12 und 14 erstellt in Erfurt, ne? Der ist da. Da haben wir schon einige Sachen in Übertrittsquoten drin. Das kann man jetzt nochmal fokussieren und bringen und wir sind auf dem Weg, ein Stück weit das noch besser zu quantifizieren. Dass die Planer zusammensitzen, dass wir ein Monitoring-System gerade kaufen von Robotron, wo die Stadt
nochmal langsam, was für ein System?
Ein Monitoring-System, ja, also okay. ein technisches Tool, wo alle Ämter ihre Daten in ein Tool reingeben werden, ja. Und nicht mehr jedes Amt mit seiner eigenen Software rumfummeln wird. Mhm. Sondern das ist angestoßen von Bildungsstadt. Und das ist einfach ein Thema, weil die Stadt gemerkt hat, Bildung ist der Entwicklungsfaktor der Zukunft und wir sind da dran. Also ich will nur sagen, weil es immer so, ja, wir müssen uns da einen Kopf machen, wir machen uns da einen Kopf, wir sind, glaube ich, gut unterwegs und ich will nochmal auf die Handlungsoptionen kurz was sagen, weil ich für mich jetzt nochmal rekapituliert habe, für mich ist Ziel 3 in dieser Stadt umgesetzt. Wir haben ganz, ganz viel gemacht. Wir können immer noch eine beste Schule dazu machen. Aber Quartiersmanagement, wenn ich an Tinker denke, ans MGH denke, am Moskauer Platz, wir haben da ganz viel vor Ort gemacht. Ja, auch im Südosten ist das in Entwicklung. Wir haben Handlungsspielräume eben die begrenzten genutzt. Und das ist auch ein Stück weit der Pferdefuß und das Problem gewesen, dass natürlich dann die Struktur dort war und dass man dann in dieser Notsituation 2015 auch die Struktur genutzt hat, die dort war und eben nicht in der Altstadt aufgebaut war, sondern eben da. Das ist so ein bisschen Teufelskreislauf, der das nochmal dann beschleunigt hat. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch dabei und auch der Kollege Stadtentwickler ist dabei, Stufe 1 und 2, Ziel 1 und 2 in den Blick zu nehmen. Wir haben den Beschluss gefasst mit dieser Neubaugeschichte, 20% sozial schwache Sozialbelegung. Wir haben Wohngebiete am Europaplatz, am Tallinner Straße, wo einfach am Rand, am Roten Berg sind noch Potenziale da, wo man Wohnen entwickeln kann. Ich glaube, wir sind auf dem Weg und ich finde das heute als Anregung dafür, auf den Weg weiterzugehen.
Das sollte jetzt also an einer Stelle ganz entschieden widersprechen. Also auch wenn Sie auf dem Weg sind, ein ordentliches Monitoring aufzustellen, haben Sie bei weitem nicht die Probleme in den Schulen gelöst, die wir vor allem in dem Bereich haben. Also ich muss mich nur mit einer Sozialarbeiterin aus dem Norden unterhalten, dann weiß ich, dass das ein anderes Zusammenleben auf dem Schulhof und dergleichen ist, als das in anderen Schulen im Süden der Fall ist. Man hat Problem erkannt, man misst es vielleicht auch auf eine Art und Weise, aber man hat es noch lange nicht gelöst. Also davon sind wir weit, weit entfernt. Das hatten Sie gerade gesagt, nur nebenbei. Mhm. Das mit den Sozialwohnungen, ja, ist richtig, total richtig. Ich fand es nur
doch sehr zufällig, dass die größte Baulücke, die wir noch im Süden hatten, geschlossen wurde und erst danach kam diese 20% Sozialwohnungsverordnung halt, so wenn ich das richtig beobachtet habe, dass quasi am Stadion dieses Fältchen noch ohne Sozialwohnungsbau funktioniert.
Ja, jetzt soll ich was zu eurem Projekt sagen. Ja, also Wohnungen wäre ein anderes Thema, das machen wir heute mal nicht. Das ist nämlich wirklich auch abendfüllend. Ich will noch mal ein paar Sachen. Es ist ja mal gut, wenn so ein Vortrag auch ein bisschen zum Widerspruch reizt. Also erstmal will ich jetzt aber Sie unterstützen und nicht so sehr den Kollegen Haas. Ich glaube tatsächlich, dass wir das alles unterschätzt haben und das auch parteiübergreifend. Also da will ich jetzt auch gar nicht auf irgendjemand hin zeigen. Aber dass wir halt auch 500 Millionen Investitionsstau haben an den Schulen, dass wir an den Schulen Probleme haben, da haben wir, glaube ich, alle gemeinsam nicht genug hingeguckt. Nicht, weil wir es vielleicht nicht wissen, sondern weil wir vielleicht andere Prioritäten gesetzt haben. Da müssen wir selbstkritisch sein. Also ich glaube, da bringt es auch nichts, drum herum zu reden. Das ist, Sie haben das dargestellt, es hat historische Gründe, aber es ist auch zum Teil hausgemacht. Und das setzt uns jetzt alle noch mehr in die Verantwortung. Die Kollegin Faber-Steinfeld hat gesagt, wir sind da dran. Ich persönlich glaube, dass der Schulnetzplan da tatsächlich eine der ganz wenigen Möglichkeiten ist, wo wir was tun können. Deswegen machen wir es uns da auch so schwer mit den Schuleinzugsbereichen aus guten Gründen. Ich will einen Widerspruch wagen bei dem Thema Schulkonzepte, da bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube nämlich, dass das natürlich keine Frage des Marketings ist. Ich glaube, dass Schulkonzepte im Hinblick auf das Marketing völlig überschätzt werden. Es gibt eine ganz kleine Gruppe an Menschen, die sich sehr genau aussuchen, welches Schulkonzept. Aber es ist für die Schule und für die Bildung an der Schule extrem wichtig. Weil da bin ich schon eher bei den, ich würde jetzt dem Professor nie wagen zu widersprechen in seinem Fachgebiet, aber so wie ich die Forschung verstanden habe, ist es schon besser, wenn sich eine Schulgemeinschaft mal pädagogisch Gedanken macht, was will sie denn tun? Dazu ist es gar nicht so wichtig, was sie dann am Ende tun. Wichtig ist nur, dass sie mal drüber nachgedacht haben und nicht irgendwas tun. Und deswegen ist so ein Schulkonzept, auch wenn es ein Schüler nicht kennt, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil es dazu zwingt, mal darüber nachzudenken, was machen wir hier eigentlich. Und ich glaube, dass wir da in Erfurt, was die Schulkonzepte betrifft, schon relativ gut aufgestellt sind. Und noch ein weiterer Punkt zum Thema Regelschulen. Da bin ich Ihnen ausdrücklich wieder sehr dankbar. Wir haben auch im Bildungsausschuss jetzt einen Konsens, dass wir Regelschulen, die paar, die wir noch haben, möglichst erhalten wollen. Nun müssen das die Regelschulen auch mitmachen. Also wir können jetzt, werde auch keinen zwingen, Regelschule zu werden. Wir haben genug Schulen gezwungen, Gemeinschaftsschule zu werden. Nicht alle, aber einige. Wir sollten jetzt niemanden zwingen, Regelschule zu bleiben. Aber ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen, dass genau nicht dieser Effekt entsteht, den Sie aus Jena korrekt beschrieben haben, wie ich finde, dass wir am Ende nur noch Gemeinschaftsschulen haben, die dann eben zwingen, den Schuleinzugsbereich aufzumachen, weil die diesen Vorteil haben und eben die Regelschule völlig daneben legen. Ob wir, wie Dr. Ungewiss das sagt, dieses Rennen schon verloren haben, mache ich ein Fragezeichen dran, kann passieren, ja. Aber deswegen ist es schon wichtig, dass wir, und da ist tatsächlich auch das Dilemma, schon hier in Erfurt versuchen zu entscheiden, was ist das Beste für jede Schule. Ein Problem haben wir natürlich, und das ist ein deutsches Problem, was die Jena auch ein bisschen besser gelöst haben, mal eine ganz weite visionäre Anregung für Erfurt. Warum übernehmen wir nicht ein paar Schulen in unsere eigene Trägerschaft? Würde vielleicht das eine oder andere Problem lösen. Denn nur mit dem Zusammenspiel, Sie haben es gesagt, Klassenstärken senken, anderes Personal einstellen, Thema zusätzliche Sachmittel, ich glaube, das ist auch ein komplexer Ansatz. Und dieses ewige Hin und Her, die Kollegen Schulleiter kennen das hier, zwischen unterschiedlichen Zuständigkeiten, politisch unterschiedlichen Mehrheiten, Landtag und so weiter und so fort, wir kennen das alle. Das ist für Schule, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Und deswegen sollten wir vielleicht, wenn wir das in Erfurt langfristig lösen wollen, überlegen, ob wir uns nicht die Schulen wieder ein bisschen näher ranholen. Ich erinnere da, letzter Satz, an die Grundschulhorte. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert mit dem Personal. Dann hat man das geändert. Ich will jetzt auch wieder keine Politik machen, warum auch immer. Es ist nicht besser geworden.
Was wir machen, ist Politik, oder? Und mit Widerspruch haben Sie überhaupt kein Problem. Nö. Im Gegenteil, ne? Also ist ja Streit. Wollen Sie darauf reagieren oder wollen wir den Sack zumachen? Wieder ein neues... Wir sind ja am Anfang dieser Diskussion. Ja. Was wir jetzt gemacht haben, sind Fragen gestellt. Wir wollen ja uns gegenseitig verunsichern. Und es gibt doch noch eine letzte Wortmeldung für heute.
Ich gehe ganz kurz noch, Entschuldigung, bevor die nächste Wortmeldung kommt. Gut, ich bin mittlerweile so, probieren wir es aus, die Schuleinzugsgebiete komplett aufzulösen im Bereich der Grundschulen. Und dann kommen aber die Fragen. Die Fragen, die ich mir stelle, haben wir uns das wirklich überlegt? Also Punkt 1, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen. Das ist eine Grundbedingung. Es geht nicht anders. Und alle, jemand, der was anderes sagt, und die Rückmeldung, die ich habe, ist, die EFAG sagt, das ginge nicht. Okay. Also, das ist jedenfalls das, was ich so aus Richtung Stadtrat gehört habe, dass es da jemanden gibt, der, Entschuldigung, nicht Stadtrat, aus einer anderen Richtung, dass die EFAG vor allem sagt, hey, wir haben da logistische Probleme. Lasse ich mir auch gerne eins besseren Bilder. Wie auch immer, das muss gelöst sein. Punkt eins. Punkt zwei. Was mache ich, wenn tatsächlich meine Voraussage stimmt und wir nächstes Jahr erste Klasse 300 Anmeldungen Steigerschule haben? Was machen wir, wenn wir nächstes Jahr 400 Anmeldungen Barfüßerschule haben? Nach welchem Prinzip wird dann ausgewählt? Wer wählt dann aus? Also soll das jetzt komplett die Schulen dann in dem Moment im Regen stehen gelassen werden? Also es ist auch gar nicht, dass Sie die Fragen jetzt beantworten müssen. Ich sage, diese Fragen müssen wir zwingend dann aber ganz schnell klären und auch ganz klare Regelungen dafür schaffen, was ist denn die Konsequenz aus der ganzen Geschichte? Und wenn nur am Ende der am wenigsten schnell laufen kann, an der Humboldt-Schule landet oder an der Thomas Mann oder was auch immer, halt so, kann das auch nicht das Ziel sein. Und da kommen wir dann, in Berlin wird viel Quatsch gemacht, aber dann sollte man nochmal überlegen, was mit Losverfahren.
Berlin wird viel Quatsch gemacht, das stimmt. Die letzte Wortmeldung, bitteschön.
Ja, mein Name ist Marlies Dunkel. Ich bin Schulleiterin in Stellvertretung heute für Frau Münch von der Otto-Lilienthal-Schule, die heute Abend ja schon mehrfach erwähnt wurde. Und ich möchte Herrn Hose nochmal recht geben an dieser Stelle, dass ich glaube, dass ein gutes Schulkonzept nicht als Werbemittel dient, sondern dafür dient, dass Schulentwicklung betrieben wird. Und sehr schön ist es, wenn diese Schulentwicklung hoffentlich auch beim Kind ankommt und Kinder sich dann vielleicht ein bisschen wohler fühlen an Schule und wir dann vielleicht auch ja ein bisschen mehr für ein gutes soziales Miteinander beitragen können. Und ich bin unbedingt dafür, dass es eine Quotenregelung gibt. Wir sind im Moment an einer Stelle, dass wir Schulanfänger mit einem Migrationshintergrund aufgenommen haben, über 40%. Und das ist nun inzwischen ein Bereich, der wirklich kritisch wird an der Schule. Nicht deshalb, weil wir diese Kinder nicht mögen oder weil diese Kinder sich nicht entsprechend entwickeln können, aber man schafft es an Schule immer schwieriger, Kinder wirklich zu integrieren, wenn der Anteil der deutschsprachigen Kinder langsam immer geringer wird. Und das gute Sprachvorbild ist nachweislich einfach auch das, was am Ende für eine gute Sprachentwicklung beiträgt. Und da wären wir froh. Und ich muss allerdings auch sagen, die Stadt unterstützt uns bisher an dieser Stelle auch sehr ausführlich damit, dass wir nicht jedes Kind mehr aufnehmen müssen, was mit einem DATS-Hintergrund bei uns aufschlägt. Also hier funktioniert Zusammenarbeit sehr gut. Und ich glaube, das ist am Ende das Wichtigste an der Stelle, dass egal welche Institutionen zusammenarbeiten, dass ein Gespräch und Kommunikation und Kooperation stattfindet.
Dankeschön. Und wenn jetzt bei Ihnen so richtig viele Fragen aufploppen und Sie jetzt weiter diskutieren müssen wollen, dann sind Sie genau in dem richtigen Zustand, weiterzumachen. Denn das war nur ein Anfang, ein Aufschlag, nicht nur für die Schulnetzplanung. Ich würde mal sagen, das Amt für Bildung hat mal eine Diskussion aufgemacht, die nicht nur ämterübergreifend, nicht nur fraktionsübergreifend, sondern stadtübergreifend. Das sollte ein Stadtthema werden, wo wir streiten. Wir haben heute einen Anfang gemacht, 2 Stunden intensiv gestritten. Ich würde mal mit einem Satz schließen, es braucht eine ganze Nachbarschaft, um ein Kind großzuziehen. Habe ich von Ihnen gestern bei mir im Interview gesagt, nachdem es braucht eine ganze Nachbarschaft, um ein Kind großzuziehen. Der Satz ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Lasst uns eine gute Nachbarschaft sein für uns alle, für die Kinder, denn die sind ja, was waren die gleich? Ach, die Zukunft, ja. Also das. Und daran zu arbeiten, finde ich irgendwie ein lohnenswertes Ziel, darum zu streiten, um eine Stadtgesellschaft, um unser schönes Erfurt, denn das Erfurt sind nicht die Steine und die schönen Mauern, das sind wir die Menschen. Und ich finde, da lohnt es sich auch mal zu streiten, sich mal auf solche Stühle zu setzen und sich mal Dinge anzuhören. Und ich freue mich auf die weitere Diskussion, bedanke mich bei allen, die hier geholfen haben, das möglich zu machen, für ihr Engagement und ihre Gedanken. Machen Sie weiter, das ist ein wichtiges Thema.
Ich will nur einen letzten Punkt. Also auch meine ganz klare und explizite Offenheit im Hinblick auf das, zu untersuchen, was jetzt vor uns steht. Also im Hinblick auf Einstellungsgebiete, im Hinblick auf kostenlosen Nahverkehr. Ich habe schon versucht, quasi anstatt heranzutreten, auch in dem Moment, das auch wissenschaftlich mit zu begleiten, und mache das Angebot auch nochmal an dieser Stelle an alle Fraktionen, da bereit zu sein, gerne mich zu engagieren.
Professor Doktor, hervorragend. Sie sind wieder nach Erfurt zurückgekommen. Das finde ich eine gute Entscheidung. Für Erfurt, für Sie natürlich auch. Und wenn Sie zur Verfügung stehen, nicht nur als Interviewpartner, sondern als Berater für die nicht beratungsresistenten Menschen, die einen offenen Geist haben, dann kann es doch was werden, oder? Finde ich auch. Ich wünsche euch, uns einen schönen Abend. Danke, dass Sie da waren. Machen Sie weiter. Danke.